Herzlich willkommen bei Rettungsdienst FM, eurem Podcast für den Rettungsdienst mit Themen rund um den Rettungsdienst. Bei mir ist wie immer der Frank Weilbacher. Frank, wie geht es dir?
Oh, mir geht's gut, danke.
Wir haben heute mal wieder einen ganz besonderen Gast, den Freddy Hirsch. Hallo Freddy.
Hallo zusammen.
Ja, cool, dass du bei uns bist. Frank, vielleicht gibst du mal eine Vorlage. Was ist denn unser Gast? Was macht er hier bei uns?
Tja, er macht verschiedene Sachen, die alle mit einem Kernthema zu tun haben. Und da dreht sich's um das, ja, um den spannenden Bereich Telenotarztsystem.
Ja, der Telenotarzt. Freddy, magst du uns was erzählen zum Telenotarzt? Wie kommst du auf dieses Thema oder wie betrifft es dich?
Genau, also Telenotarzt ist tatsächlich sozusagen mein Hauptaufgabenfeld, so wie ihr das gerade auch schon dargestellt habt. Aber vom Hintergrund her bin ich Anästhesist und Notarzt ursprünglich, bin aber sehr früh in dieses Thema reingerutscht, Telemedizin im Rettungsdienst. Da gab es mal irgendwie mehrere große Forschungsprojekte hier in Aachen damals bei uns und da bin ich irgendwie einfach, weil es thematisch irgendwie fand ich es interessant, so diese Mischung aus Notfallmedizin, aber auch Technik. Wenn man so ein bisschen technikbegeistert ist, dann war das irgendwie naheliegend, sich da irgendwie mit zu beteiligen und so habe ich irgendwie die ersten 6 Jahre tatsächlich das eher aus einer wissenschaftlichen Betrachtung begleitet und seit 2014 betreiben wir diesen Telenotarztdienst eben auch im Regelrettungsdienst. Wir haben damals angefangen hier in der Stadt Aachen, konnten das glücklicherweise ein bisschen ausweiten inzwischen. Und seitdem betreue ich das Thema eigentlich tatsächlich auf täglicher Basis, muss man sagen. Bin da so ein bisschen zuständig für das, was medizinisch inhaltlich da so passiert, aber auch für Ausbildung, Schulung, so ein bisschen Qualitätsmanagement und auch, was so die Kundenbetreuung, also sprich die Betreuung der Rettungsdienstbereiche angeht, wenn es da darum geht, eben so ein System auch zu etablieren im eigenen Rettungsdienstbereich oder wenn es eben auch Probleme gibt. Das ist so, deswegen der Hinweis von Frank, er macht so ein bisschen alles, ist schon ganz richtig gewesen. Insofern, ja, das ist so mein Thema eigentlich, ja.
Das heißt, du hast schon gesagt, du machst auch Kundenbetreuung. Du bist also nicht nur in Anführungszeichen als Notarzt und Telenotarzt tätig, sondern auch bei der Firma Umlaut, richtig? Kannst du uns da kurz was dazu sagen, was die Firma macht und was deine Rolle dort genauer ist?
Genau. Das ist auch so ein bisschen historisch gewachsen, muss man sagen. Als wir damals angefangen haben, mit diesem Thema uns überhaupt zu beschäftigen, das war 2006, da gab es noch keine Smartphones. Ne? Also das erste iPhone irgendwie ist 2007 auf den Markt gekommen und so. Das war so die Phase, wo wir damit anfingen. Und die Idee war halt, dass wir wollten halt eben die üblichen Probleme, ja, die ihr auch kennt im Rettungsdienst. Mehr Einsätze, weniger Personal, niedrige Hemmschwelle der Bevölkerung für Bagatelle irgendwie auch letztlich anzurufen und eben dann auch Rettungsmittel und auch Notärzte zu solchen Bagatellen zu entsenden und die entsprechenden Probleme, die erwachsen, war die Idee, damals eben zu sagen, wir schicken den Arzt nicht mehr zum Patienten, sondern gibt es eine Möglichkeit, die Daten des Patienten zu einem stationär sitzenden Arzt an einem Rechnerarbeitsplatz irgendwie zu übermitteln und der soll dann eben irgendwie über Mobilfunk diese Daten empfangen können und dann Anweisungen letztlich treffen können. So, das war die Grundidee und wie das dann so ist, ja, wir wollen das über Mobilfunk machen, okay, dann guckt man mal, wer kennt sich mit Mobilfunk aus und man guckt natürlich vor der eigenen Haustür und sucht im Internet und da gab es damals eine Firma, zufälligerweise eben dann auch in Aachen, die hieß damals noch P3, die Firma, die sich tatsächlich mit Mobilfunk beschäftigt im Kernthema und eben auch Optimierung. Und die haben einfach gefragt, ob die irgendwie mitmachen wollen. Und das war so. Und die waren dann eben von Anfang an auch der technische Leistungserbringer, sagen wir mal, für so einen Telenotarztdienst dann, auch in den Forschungsprojekten. Und genau, seitdem sind wir eigentlich mit dieser Firma, da gab es dann halt einen Namenswechsel irgendwann mal zur Umlaut, ist aber eigentlich noch dieselbe Firma im Grunde und insofern, seitdem sind wir damit verbandelt und inzwischen ist es so, dass ich für mich glücklicherweise, ehrlich muss man sagen, so diesen Sprung aus dem Krankenhaus als Anästhesist eben weggeschafft habe, hin jetzt in Industrie und Wirtschaft, das muss man natürlich auch klar so sagen, aber das ist für mich genau das richtige Themenfeld, denn so kann ich mich täglich mit meinem Lieblingsthema, nämlich Telenotarzt, auseinandersetzen und das eben auch entsprechend betreuen.
Ja, spannend, wenn man tatsächlich in einen Bereich vordringen kann, der dann das Lieblingsthema von einem ist. Also das ist, glaube ich, etwas, was viele sich irgendwie erträumen und nur wenige schaffen, ne?
Ja, es ist, wie sagt man immer so schön, das Hobby zum Beruf gemacht. Das trifft es so ein bisschen natürlich hier auch, vor allem, weil es ja weiterhin das Kernthema Notfallmedizin einfach ist. Ne? Ich meine, da kommt ihr ja auch her. Das ist jetzt, bei mir war es auch die klassische Karriere. Ja, machst du erstmal irgendwie Ausbildung zum Rettungsassistenten und danach studiert man nur Medizin mit dem Ziel, irgendwie Notarzt zu werden irgendwann. Also das ist ja so, ein klassischer Werdegang, den habe ich auch irgendwie hingelegt. Und das kam dann irgendwie ganz passend alles irgendwie, dass es eben auch ein anderes Thema dann sozusagen gibt, was sich dann auch noch mit Technik irgendwie beschäftigt, was mich dann auch irgendwie persönlich interessiert hat. Und so passte das echt sehr gut, muss man sagen.
Und jetzt habe ich auf eurer Homepage gelesen, dass ihr weltweit aktiv seid. Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, das ist grundsätzlich ist das schon so, insbesondere wenn es um unsere Mutterfirma geht. Ja, also wir sind eine kleine eigenständige Abteilung innerhalb unseres Mutterkonzerns sozusagen. Und ja, es gibt, also unser Kernbereich ist natürlich klar der deutsche Rettungsdienst. Ja. Ich meine, das ist schon deutlich, da kennen wir uns aus, da wissen wir, wie der funktioniert und da wissen wir auch sozusagen, wo die Ansätze sind, und so, um so ein Telenotsystem erfolgreich irgendwie auch betreiben zu können. Natürlich liebäugeln wir auch damit, so ein System in irgendeiner Form auch gerne in andere europäische oder sonst irgendwo hin Länder da irgendwo etablieren zu können. Da muss man natürlich nur sagen, da sind die Systeme auch anders, ehrlicherweise. Ne? Ich meine, wisst ihr selber, Deutschland ist stark arztgetrieben im Rettungsdienst. Das ist in anderen Ländern natürlich deutlich anders. Ja? Wir sind ja hier an der Grenze zu den Niederlanden sehr nah. Also wir müssen ja nur, ich muss mit dem Fahrrad 5 Minuten fahren, dann bin ich in Holland. Und insofern, da ist es auch anders. Ja? Also da gäbe es gar nicht so das Bedürfnis, so ein System so einzuführen, wie wir es hier in Deutschland haben, weil die haben faktisch keine Notärzte. Ja? Die sind ja gar nicht so notarztgetrieben, die haben sehr gut ausgebildete Paramedics da, ja, die, wenn wir da mal hinfahren über die Grenze und mit denen gemeinsam Einsatz haben, da staune ich immer, wie gut die doch das tun, was sie tun, ehrlicherweise. Und insofern, da wäre der Ansatz ein anderer. Ja. Die brauchen gegebenenfalls mal einen Spezialisten. Ja. Sei es für ganz spezialisierte Fälle, ja, sei es einen Urologen oder einen Gynäkologen, den sie vielleicht mal irgendwo kontaktieren müssten. Aber sie brauchen sicherlich nicht, wie in Deutschland, sagen wir mal, den Kontakt zu einem Notarzt. Ja. Einfach, weil da auch natürlich das juristische Gefüge ganz anderes ist als eben hier bei uns. So, das ist so. Deswegen, ja klar, sind wir irgendwie weltweit aktiv. Aber das muss man schon auch relativieren, ehrlicherweise. Also unser Kern ist einfach der deutsche Rettungsdienst.
Du hast schon gesagt, der deutsche Rettungsdienst insgesamt ist quasi so euer Zielbereich. Jetzt hat sich ja seit 2006 einiges getan und das Thema Telenotarzt ist ja schon relativ heiß im Moment, muss man sagen. Das ist in aller Munde, gerade vor dem Hintergrund, den du geschildert hast. Die aktuellen Herausforderungen für das notfallmedizinische System in Deutschland sind ja ein politisches Kernthema auch, und es scheint sich ja wirklich was zu tun in dem Bereich. Und der Telenotarzt wird ja immer wieder als ein Baustein dort genannt. Wenn man jetzt hier zum Beispiel für Baden-Württemberg die AGS Wendt, die ihre 11 Thesen formuliert hat über die notfallmedizinische Versorgung in der Präklinik, da ist auch der Telenotarzt als ein Element genannt. Ja, auch die führt der Expertengespräche kürzlich. Auch da kannst du uns einen Überblick geben, wie ist denn überhaupt der Ausbaustand in Deutschland? Ich denke, du bist wahrscheinlich jemand, der das ganz gut im Auge hat. Ich mal versucht, mich ein bisschen zu informieren, aber das wächst ja so schnell auf im Moment, dieses System mit Pilotprojekten und verschiedenen Anbietern, dass es im Moment für den, der nicht im System drin ist, kaum möglich ist, sich einen Überblick zu verschaffen.
Absolut, wobei man dazu sagen muss, wenn man einfach betrachtet, wie viele Rettungsdienstbereiche haben wir in Deutschland und wie viele haben davon jetzt irgendwie einen Telenotarzt, muss man ehrlicherweise sagen, das steckt natürlich noch sehr in den Kinderschuhen, ne, was das angeht. Also da gibt es noch reichlich Bedarf eigentlich, wenn man sowas ausrollen will. Aber du hast recht, es ist aktuell ein sehr stark politisch getriebenes Thema auch, was uns natürlich sehr freut, weil uns ist natürlich daran gelegen, das zu erweitern, sagen wir auch flächenmäßig zu erweitern, weil wir ja natürlich klar für diese Idee irgendwie vom Herzen her stehen, weil wir das irgendwie mit aus der Taufe gehoben haben und das unser Thema so ist. Deswegen freut uns das, wenn es diese Bestrebungen gibt, das eben auch flächendeckender einzuführen, als eben noch aktuell der Fall ist. Also was ich euch sagen kann, und da hast du recht, es kommen, also lange waren wir sozusagen der einzige Anbieter, der sowas gemacht hat. es kommen jetzt andere Anbieter dazu, was gut ist, ja, wie sagt man so schön, konkurrenzbelebtes Geschäft, ist ja auch was dran. Allerdings muss man sagen, ist es halt eben noch einfach nicht so weit verbreitet, wie man das vielleicht sich wünschen würde. Also von uns aus gibt es eben ein Telenet-System, sagen wir mal, hier in der Großregion rund um Aachen. Ich meine, das ist klar, da haben wir irgendwie angefangen. Man fängt vor der eigenen Haustür an. Es ist aber jetzt nicht nur die Stadt Aachen, wo wir damals angefangen haben, die ein eigenständiger Rettungsdienstbereich sind, sondern eben auch die umliegenden Kreise, also sprich also die Kreise Heinsberg, der ehemalige Altkreis der Stadt Aachen, jetzt die Städteregion Aachen, Kreis Düren und Kreis Heinsberg. Das ist so die Großregion, die wir hier so haben. Aber wir haben eben auch in Hessen in zwei Landkreisen unser System etablieren können, aber auch in Vorpommern-Greifswald und Vorpommern-Rügen. Das sind so, sagen wir mal, das, wo das ist. Und in Nordrhein-Westfalen haben wir auch noch den Kreis Borken, die sich angeschlossen haben an die Telenor-Zentrale hier in Aachen, sodass es da eben auch entsprechende Synergien und Netzwerkeffekte eigentlich gibt zwischen diesen Telenor-Standorten, sagen wir mal. Was nicht so ganz einfach ist, was du gerade eben auch schon ein bisschen angedeutet hast, ist sozusagen, man kann nicht von heute auf morgen als Rettungsdienstbereich quasi so ein System einführen. Ja, das mag früher noch anders gewesen sein, als die ersten Kommunen damit angefangen haben, aber jetzt ist es halt so, dass das sehr stark ausschreibungsgetrieben ist, das ganze Thema, was auch wirklich Sinn macht, weil man muss im Hinterkopf haben, es macht absolut gar keinen Sinn, dass jeder Rettungsdienstbereich für sich eine eigene Telenotzentrale hätte und damit nur sozusagen seine eigenen Rettungswagen betreut. Also ein Telenotarzt, so eine Zentrale, müsst ihr euch vorstellen wie so ein Leitstellenarbeitsplatz. Da sitzt eben ein Arzt vor vier Bildschirmen und kann dann eben irgendwie auf einem Bildschirm die Vitaldaten des Patienten sehen, kann auf einem anderen Bildschirm entsprechend den Einsatz dokumentieren und das, was er anweist, und hat dann eben noch so Zusatzinformationen wie Verfahrensanweisung und eine Kartenansicht. So muss man sich das grob vorstellen. Und so einen Arbeitsplatz brauchst du dann eben nicht in jedem Rettungsdienstbereich, sondern da macht es Sinn, dass mehrere Rettungsdienstbereiche sich zusammenschließen, im besten Fall zu einer Trägergemeinschaft, und man so einen Telenotarzt eben wie ein Hubschrauber auch, ja, als so ein überörtliches Rettungsmittel ansieht. So macht es am meisten Sinn, weil dann hat es auch die meisten Effekte, ja, sowohl was Kosten als auch Nutzen angeht, ehrlicherweise. So, und da das aber so ist, ja, dass das eben entsprechend auch Sinn macht, müssen solche Trägergemeinschaften gebildet werden und dann müssen diese Trägergemeinschaften das entsprechend ausschreiben, weil dann ist so ein Volumen natürlich auch entsprechend hoch, dass man das nicht einfach so kaufen könne, sondern dann muss man das eben europaweit ausschreiben. So. Und das führt dazu, und da kommen wir jetzt wieder auf den Anfang sozusagen dieser Frage, warum ist das noch nicht flächendeckend überall? Das führt einfach dazu, dass so ein Prozess lange dauert, bis sowas irgendwo etabliert werden kann. Was völlig normal ist quasi jetzt. Aber deswegen ist dieser Prozess dahin, sowas flächendeckend einzuführen, eben schon einer, der etwas länger dauert.
Wenn wir jetzt schon bei diesem Thema sind, was braucht es denn an Infrastruktur, dass ein Telenotarzt arbeiten kann oder tätig werden kann? Reicht da ein Handy oder braucht es da noch ein bisschen mehr?
Du hast schon im Kern recht. Also man braucht gar nicht so viel. Ich fange mal sozusagen von hinten an, wie so ein Telenotarztplatz erstmal aufgebaut. Das hatte ich ja kurz angedeutet. Wir empfehlen, dass man das, wie man sich so einen Leitstellenplatz eben auch vorstellt. Ja, man hat irgendwie ein paar Bildschirme vor sich, das ist so ein Rechnerarbeitsplatz. Im besten Fall ist das irgendwie so ein ergonomischer Tisch, den man auch mal hochstellen kann, weil der arbeitet im Grunde auch wie so ein Disponent in der Leitstelle, ist das so ähnlich, so ein Bildschirmarbeitsplatz. Da brauchst halt eben nicht so viel Infrastruktur. Ja, man braucht irgendwie eine funktionierende, vernünftige Internetleitung und einen entsprechenden Rechner, ja, den man da hat. Und dann ist man im Grunde sozusagen telenotarztfähig auf der Seite. Damit das Team einen aber erreichen kann, und das war ja dein Hinweis, Julius, mit dem Handy, reicht da ein Handy? Ja, prinzipiell schon. Jetzt haben wir damals, irgendwie, als wir angefangen haben, war das hatte ich ja vorhin kurz angedeutet, war das alles noch ein bisschen anders. Das ist auch schon ein paar Jahre her. Ne? Da war das mit Netzinfrastruktur auch noch nicht ganz so einfach, ehrlicherweise. Da haben wir noch so extra so Kommunikationsboxen gebaut, sage ich mal, wo es möglich war, dass man eben vier SIM-Karten, damals gab es ja auch noch E+, wer sich noch dran erinnert. Also da konnte man vier SIM-Karten reinstecken und dann hatten wir eben die Möglichkeit, über damals noch alle dann vier zur Verfügung stehenden Netze diese Daten von jeder beliebigen Einsatzstelle eben dann über Mobilfunk zu versenden. Und es war uns völlig egal, ob jetzt ein Mobilfunknetz schlecht war oder das andere besser. Das hat diese Box dann eigentlich automatisch gemacht. Ja, übers beste Netz hat sie dann immer irgendwie die Sprache gesendet und übers zweitbeste Netz konnte man dann irgendwie die Daten verschicken. Und das war ein entsprechender Algorithmus dahinter, der das alles automatisiert hatte. Jetzt sind wir ja ein paar Jahre weiter, was ja ganz gut ist. Und es gibt dann irgendwie auch neue Technologien, sowas wie 5G. Hat man ja vielleicht auch schon mal gehört. Und insofern ist natürlich auch das, was man dafür braucht, um das zu machen, das hat sich auch wirklich alles geändert. Also inzwischen ist es tatsächlich so, man braucht da nicht mehr explizit so eine Box. Ja, wenn man irgendwo in einem Bereich ist, wo man zwei Netze hat, die wirklich gut funktionieren. Und das ist halt eben im Moment noch so, da wo es sehr städtisch geprägt ist, hat man eben tatsächlich relativ gute Netze. Da reicht es aus, wenn man ein Handy hat, was irgendwie zwei SIM-Karten bedienen kann. Und dieses Handy muss man dann koppeln mit dem jeweiligen Vitaldatengerät. Da muss eine entsprechende Software auf dem Handy sein, die das dann eben auch kann. Sowas kommt dann auch von uns. Und im Grunde kann man dann telefonieren und Daten übersenden von jeder beliebigen Einsatzstelle und dann funktioniert das. Das muss man schon sagen. Das würde ausreichen. Ja, man kann so ein Handy dann auch nutzen, um Fotos zu übertragen von der Einsatzstelle. Man kann eben auch Videos machen von der Einsatzstelle, das geht eben auch. Das ist alles machbar. Es wird dann eben nur problematisch, wenn du in Bereiche kommst, in Wachbereiche, Rettungsdienstbereiche, wo die Infrastruktur dann eben nicht mehr das alles zulässt, sondern, und das gibt es eben noch genug, aber da kann man eben erweitern. Also da haben wir dann sozusagen auch immer noch diese Box, von der ich gerade sprach, in dieser aber deutlich kleiner. Da sind dann aber nochmal von anderen Anbietern Karten drin und die kann man dann einfach mit ins System einbinden. So dass man eben garantieren kann, dass egal wo man ist, ja, dass man halbwegs vernünftig sozusagen telefonieren kann und Daten versenden kann. Da kommen wir jetzt aber auch zu den Grenzen des technischen Systems. Also da, wo im Umkreis von 10 Kilometern kein einziger Mobilfunkmast steht, da wird es schlichtweg nicht funktionieren. Also wenn du irgendwo in einem sehr weitläufigen Waldgebiet bist, da ist es durchaus möglich, dass es einfach nicht geht, weil du da einfach in gar keinem Netz auch nur irgendeinen Empfang hättest. Da wird es nicht funktionieren. Das Gute ist, dass oft ist die Einsatzdichte an solchen Stellen auch eher niedrig. Also insofern passt das schon ganz gut.
Okay, weil ich war so ein bisschen erstaunt. Ich habe so ein bisschen gesehen, was ihr so an Technik im RTW verbaut, mit diversen Videokameras und EKG, Echtzeitübermittlung und so Geschichten. Und ich war fast so ein bisschen schockiert, sage ich jetzt mal, wenn ich drüber nachdenke, was Rescue Track bei uns so alles verbaut. Und das ist ja schon viel Elektronik, die dann im Auto rumfliegt und klingt so nach so einem Rezept für irgendwo hakt's und irgendwo klemmt's und irgendwas funktioniert nicht.
Ja, also sagen wir mal so, das ist schon auch natürlich alles historisch so ein bisschen, muss man sagen, gewachsen. Also man kann das alles verbauen, was du gerade aufgezählt hast. Man kann eine Kamera in den Rettungswagen installieren, wenn man eben der Meinung ist, der Telenotarzt muss eben auch sehen, was im Rettungswagen so sich zuträgt während des Transportes. Das mag alles sinnvoll sein, insbesondere für langwierige Verlegungstransporte. Ja, da macht das durchaus Sinn vielleicht, dass man eben eine Kamera im Rettungswagen hat, damit der Telenotarzt auch mal sehen kann, wie ist die Situation? Jetzt muss man dazu sagen, wir haben sehr viele Rettungswagen mit Kamera damals ausgestattet, weil für uns war das damals so ein Allround-Paket. Ja, es muss irgendwie eine Kamera in Rettungswagen und es muss irgendwie Dachantennen geben, damit wir noch mehr Empfang in noch schlechter durchleuchteten Gebieten haben. Und es muss noch eine Art PC im Rettungswagen geben, der sich dann verbindet mit dieser mobilen Kommunikationsbox, einfach damit wir sicherstellen, dass zu jeder Zeit da einer erreicht werden kann. Die Erfahrung hat aber gezeigt, dass natürlich durch den Technologiewandel, dass man eben nicht mehr so viel braucht. Und die praktische Erfahrung hat uns auch gezeigt, dass man auch nicht immer eine Kamera braucht. Ganz im Gegenteil. Also wir stellen fest, dass wir als Telenotärzte auf so ein Bewegtbild auch sehr gut verzichten können, ehrlicherweise. Denn das Wichtige, also A, die Behandlung des Patienten findet in der Regel irgendwie nicht im Rettungswagen statt, sondern in der Wohnung oder draußen auf der Straße, wo auch immer. Das heißt, wenn der Patient im Rettungswagen ist, dann ist er eigentlich durch uns fertig versorgt. Ja, die fahren dann zum Krankenhaus. Ob ich da noch ein Videobild brauche, ich lasse es mal dahingestellt. Ich persönlich brauche es nicht, ehrlicherweise. So, jetzt kann man sagen, gut, dann braucht man ein Videobild von der Einsatzstelle. Ja, so kann man argumentieren, das geht auch. Ja, ich meine, ich habe vorhin erzählt, mit diesem Handy, was die dabei haben, kann man auch ein Video machen an der Einsatzstelle. Und das kann der Telenotarzt sich auch angucken. Aber jetzt gibt es wirklich, wirklich sehr wenige Diagnosen aus meiner Sicht, wo man ein Bewegtbild braucht, um das irgendwie zu stützen, was das Team mir erzählt. Ja, denn das Wichtigste ist die Sprache. Das Team erzählt mir, wie ist die Situation, wie ist der Patient, was gibt es für Besonderheiten, macht eine strukturierte Übergabe im besten Fall und klärt mich so ein bisschen über die Gesamtsituation auf. Und dann weiß ich, was da abgeht, ehrlicherweise. Und da brauche ich kein Bewegtbild für und ich brauche eigentlich auch kein Foto dafür. Und mir ist auch egal, ob Herr Müller mit 46 Jahren 100 Kilo gerade irgendwie einen ACS hat, ob der blond, ob der braunhaarig ist. Das ist mir in dem Moment ja wirklich völlig egal. Das hat auch gar nichts so mit der Therapieentscheidung da zu tun. Was wirklich hilfreich ist, sind Fotos. Fotos von Arztbriefen, Fotos von Medikamentenlisten. Das ist super hilfreich. Ja. Und das ist so ein bisschen Bewegtbild. Braucht man nicht. Aber das schließt so ein bisschen an deine Frage an. Du warst ein bisschen schockiert, ja, wie viel Technik man da braucht. Man braucht das heutzutage ehrlicherweise nicht mehr alles so. Also das ist wieder so ein bisschen der Punkt, wo wir vorhin angeknüpft haben, dass wir sagen, ja, du brauchst irgendeine Form von Datenkommunikation an der Einsatzstelle. Aber die kann man eben heutzutage auch, wenn es da gut geht, eben durch bestimmte Handys und Smartphones letztlich etablieren. Und man muss den Rettungswagen nicht mit Technik voll pumpen. Ja. Man kann das machen. Also man kann auch weiterhin natürlich irgendwie Dachantennen aufs Dach bauen von so einem Rettungswagen, einfach um irgendwie noch besser irgendwie empfangen und Sendeleistungen gewährleisten zu können. Aber in urbanen Gebieten geht es auch wirklich ohne. Also insofern, ja, es war vielleicht schockierend irgendwie früher, wie viel Technik man so brauchte. Aber die war auch so verbaut, ehrlicherweise, dass das Team außer der Kamera, die man irgendwie sehen konnte natürlich, im Rettungswagen, hat man als Team das auch so nicht gesehen. Also das wird auch dann durch die offiziellen Ausbauer gemacht, die man so kennt, die so Rettungswagenausbau macht. Die verlegen da die Kabel, die bauen da die Kamera ein. Und das ist, ne, also da ist kein Kabelbaum, den man auf einmal da irgendwo rumfliegen sieht, sondern das ist schon alles vernünftig gemacht. Und deswegen, das ist jetzt für die Teams gar nicht so, also das fällt ja im Alltag gar nicht auf, ehrlich.
Ja, klar, das war jetzt auch mehr so in Bezug auf, wie viele Parteien bauen jetzt an meinem Rettungswagen irgendwelche Sachen rein, ne?
Da gebe ich dir recht, ja.
Aber klar, ne, also das ist natürlich schon spannend, dass es eigentlich mehr so um den qualifizierten Austausch von Daten geht und einem qualifizierten Gespräch und vielleicht tatsächlich immer wieder die gleichen Informationen. Vielleicht gibt es einen Vorbefund, vielleicht gibt es einen Medikamentenplan und ein Foto vom EKG, das verschicken wir heute schon ganz gern mal irgendwo hin. Das ist quasi das, worauf es ankommt. Und vielleicht noch ein Foto, das man von der Einsatzstelle, wäre noch nice to have wahrscheinlich, um sich so einen Eindruck zu machen, aber mehr braucht es wahrscheinlich gar nicht. Ne?
Ja, absolut. Ne? Also kann ich dir nur recht geben. Es ist genauso, wie du sagst, dass wirklich das absolut Essentielle ist einfach das Gespräch mit dem Team. Ja? Also ich meine, jetzt sitzen am Telenotarztplatz natürlich, da wollen wir erfahrene Notärzte, ja, die irgendwie eine gewisse Anzahl an Einsätzen schon irgendwie auch vorweisen können. Die irgendwie vorweisen können, dass sie das Thema irgendwie auch beherrschen. Ja, die müssen die entsprechenden Buchstabenkurse irgendwie mitbringen. Und also im allerbesten Fall haben sie auch eine LNA-Qualifikation, müssen keine bestellten LNAs sein, aber sollten irgendwie vielleicht diese Qualifikation auch haben. Also das heißt, derjenige, der da sitzt, der weiß schon auch eigentlich, wie es im Rettungsdienst abgeht. Man wundert sich, haben wir uns auch am Anfang gewundert, wie gut das wirklich funktioniert, rein über Sprache, zu verstehen, was die Situation vor Ort ist und B, gemeinsam mit dem Team, das Team natürlich auch anzuleiten in so einer Situation über Sprache, aber eben auch gemeinsam mit dem Team den Patienten zu behandeln. Und wie das so ist, also wir haben uns, am Ende haben wir auch, wie machen wir das jetzt? Jetzt sind wir da irgendwie der Arzt, aber wir sind nicht vor Ort. Wir sehen den Patienten nicht, das kann alles nicht funktionieren. Das stimmt gar nicht. Ne? Das stimmt wirklich nicht. Man merkt sehr schnell, dass man den Patienten nicht sehen muss, wenn das Team dir vernünftig erklärt, wie die Situation ist. Ja, dann weißt du, du kannst darauf auch vertrauen, dass sie dir das erzählen, was für dich relevant ist. Und gemeinsam finden wir da eine Strategie. Ja, und das spiegelt sich auch in der Kommunikation wieder. Man merkt sehr schnell, dass man auf einem Level ist, ja, obwohl man nicht im selben Auto steht, obwohl man nicht an derselben Einsatzstelle sozusagen körperlich ist. Aber man merkt, dass man ist auf Augenhöhe, wenn man mit dem Team tatsächlich telemedizinisch spricht. Und Was wir gar nicht wollen und was auch wirklich, wirklich hinderlich wäre, ist, wenn der Arzt sozusagen ja, so dieses Arztdasein dann auch so raushängen lässt, ja, und sagt, ich bin der Arzt, ich sage hier, wo es lang geht. In gewissen Situationen, klar, muss er das auch, er muss ja auch juristisch dafür gerade stehen, aber man merkt schon sehr, dass es auf Augenhöhe ist und dass wir eben mit dem Team auf Augenhöhe diskutieren, was mit dem Patienten zu tun ist. Und wenn das Team uns anruft und macht eine Übergabe und sagt, ich glaube, der hat ein akutes Coronarsyndrom, ich habe dir folgende Medikamente schon aufgezogen, wenn du sagst, es geht los, dann geht's los. Ja, das ist der beste Einsatz. Ja, dann dauert die Übergabe, dauert 20 Sekunden. Wir wissen nach 20 Sekunden, was Phase ist an der Einsatzstelle und wir sagen nur noch, ja, auf geht's. Und der Patient hat in unter einer Minute quasi die Medikation erhalten, die er braucht. Ja, und das ist ideal, wenn das so läuft. Ja, deswegen ist, sagen wir mal, die Sprache ist tatsächlich das, worauf es wirklich ankommt in so einem Einsatz.
Jetzt ist das Thema ja auch mit einem gewissen Ängsten behaftet und jetzt stecken wir schon mitten im Einsatz und ich habe ja nicht das Glück, wie der Frank, dass ich Medizin studiert habe, sondern ich bin ja einfacher Sanitäter und habe auch nie was anderes gelernt. Jetzt habe ich mir im Vorfeld immer die Frage gestellt, wo führt das hin? Bin ich jetzt eine Drohne und der Telenotarzt ist der Drohnenpilot oder ist der Telenotarzt mein Berater, mein Freund, den ich anrufen kann, wenn es klemmt, der mir dann mit dem Patienten oder hilft, dem Patienten aus der Klemme zu helfen?
Also ich verstehe den ersten Teil der Frage, auch sozusagen die Sorge, die da mitschwingt. Aus meiner Sicht ist es klar, der Telenotarzt ist eher der Helfer, den du anrufst, Du entscheidest ja auch, ne? Also da, wo wir das System so etabliert haben, obliegt die Entscheidung, dem Telenotarzt oder den Telenotarzt anzurufen, obliegt dem Team. Ja? Das heißt, das Team entscheidet sich zu einer beliebigen Zeit im Einsatz, jetzt rufe ich den an, weil ich jetzt irgendeine Form der Hilfe brauche. Ja? Das kann auf der Anfahrt sein, ja, weil irgendwie auf dem Melder steht irgendwas, was du noch nie gehört hast. Ja, dann kannst du den natürlich anrufen und sagst, oh, hör mal, hier auf meinem Melder steht, worauf muss ich mich denn da einstellen? In der Regel ist es so, das Team geht auf den Patienten zu, macht eine Erstanamnese, macht eine körperliche Untersuchung und sagt dann, oder hat im besten Fall natürlich auch eine Idee davon, was das Problem des Patienten ist und ruft dann den Telenotarzt an und sagt, also folgendes ist hier, ja, knappe Übergabe nach ABCD und Sampler. Ich glaube, der hat dies und jenes, was wollen wir tun? Ja, und dann sagt der Telenotarzt, ja, alles klar, ich gucke nochmal gerade über die Vitaldaten, bin ich einverstanden, mach doch nochmal ein 12-Kanal-EKG, dann haben wir das auch ausgeschlossen. Und jetzt machen wir Medikamente 1, 2, 3. Das ist so der Standardeinsatz. Natürlich ist es so, dass du als Notfallsanitäter auch erstmal deine Standardarbeitsanweisung ausreizen kannst. Und diese Fälle gibt es ja auch. Es reicht nicht aus. Ja? Also je nachdem, wo du ankommst in deiner Arbeitsanweisung, ist halt eben der Patient immer noch nicht so versorgt, wie du es gerne hättest. Und das sind für uns natürlich auch die spannenden Fälle, wenn das Team dann anruft und sagt, ich habe schon Folgendes gemacht, ABC, irgendwas, aber ich komme nicht weiter, ja, es ist noch nicht genug. Und dann müssen wir eben sozusagen die Therapie eskalieren und da noch einen draufsetzen und das dann eben mit dem Team gemeinsam. Also das ist dann eben auch die Herausforderung, die für uns dann wirklich interessant ist. Also aus meiner Sicht, du bist nicht die Drohne. Ja, also ganz klar nicht. Ja. Ich kann die Sorge verstehen, aber so wie wir das System leben, ist es, und das habt ihr am Anfang sehr schön auch immer gesagt, es ist ein unterstützender Baustein. Ja. Es ist kein Allheilmittel für die Probleme, die da irgendwie existieren, aber es ist eben auch wie ein NEF, das du nachforderst oder wie einen überregionalen Hubschrauber, den du anforderst. Es ist ein weiterer Baustein, um dich dann zu unterstützen. Ja. Es ist aus unserer Sicht eher auch ein System für den Notfallsanitäter und die Notfallsanitäterin, natürlich auch für den Patienten, ist ja vollkommen klar, aber wir kommen ja immer dann ins Spiel, wenn ihr als Notfallsanitäter das für richtig haltet. Und insofern ist das eben ein System, was auch, gab es auch viele Bedenken, als es den Notfallsanitäter gab. Ja, wieso brauche ich jetzt noch einen Telenotarzt? Jetzt bin ich ja Notfallsanitäter. Also für mich geht das Hand in Hand, ehrlicherweise. Ne? Es ist ein System, das dich dann unterstützt, wenn du es brauchst. So, und deswegen, ja, du bist nicht die Drohne. So,
Dankeschön. Jetzt habe ich gelesen, der Notarzt kann euch auch anrufen.
Ja, Das kann er. Ich würde mir wünschen, er würde es viel häufiger machen. Also haben wir gar nicht so, also haben wir gar nicht so häufig, wie wir uns das vielleicht erhoffen würden. Aber natürlich kann uns auch ein Notarzt, und ich finde es besonders hilfreich, wenn frische Notärzte im System sind. Und die, ja, weiß ich ja noch selber. Also wenn du deine ersten paar Einsätze hast, dann bist du ehrlicherweise mehr mit dir selbst beschäftigt, als mit den Patienten oder was da sonst. Also ja, da ist ja doch viel kaltes Wasser, ehrlicherweise, im Notarztdienst. Das muss man ja schon sagen. Und also deswegen gerade für neue Notärzte finde ich das wirklich hilfreich, wenn du einfach einen erfahrenen Kollegen anrufen kannst und den um Rat fragst. Und es ist völlig egal, was du für eine Frage hast. Weil aus meiner Sicht ist die Hemmschwelle, so einen Telonarzt zu nutzen, ist halt extrem niedrig. Ja, und das soll sie auch sein. Der ist immer, der sitzt da ja schön warm und trocken. Ja, der sitzt da 24 Stunden. Wenn er ein bisschen was gegessen, getrunken hat, ist der ja gut versorgt. Also insofern, dem Telonarzt geht's ja gut. Ja, den kann man da anrufen, Tag und Nacht. Und der wird dann eben auch sozusagen Rede und Antwort stehen. Und sei es, ob du irgendwelche organisationstaktische Fragen hast, ja, also zu irgendwie, wann muss ich das Ordnungsamt rufen? Wie muss ich den Totenschein ausfüllen? Wann muss ich irgendeine Meldekette in Gang setzen, weil ich irgendeinen Infektionsfall habe, ja? Oder Giftnotruf? Aus meiner Sicht der beste Fall ist der Intoxikationsnotfall, wenn ein Notarzt nämlich wirklich mit einem Patienten, der multi-intoxikiert ist, sich beschäftigen muss. Ja, dann ruft er den Telonotarzt an, sagt, so, schreib auf, 23 Tabletten davon, 24 Tabletten davon und dies und jenes noch. Ich intubiere jetzt, du suchst mir ein Intensivbett und rufst den Giftnotruf an. Ja? Und genau das machen wir dann. Ja? Der Kollege kann sich absolut auf den Patienten fokussieren und wir rufen den Giftnotruf an, fragen, was die noch sozusagen dazu beitragen können und suchen aber auch schon mal ein Intensivbett. Ja? Also das ist natürlich der Idealfall, sage ich mal, wie man so ein Telonotarzt auch als Notarzt dann irgendwie als Unterstützung in Anspruch nehmen kann. Oder eben die Mitbeurteilung eines EKGs. Ja? Auch da kann man ja gerne auch jemanden nochmal um zweiten Rat und um zweite Meinung fragen. Also ich würde mir eigentlich wünschen, dass es viel mehr genutzt wird, ehrlicherweise auch durch ärztliche Kollegen.
Das ist ja das, was wir schon oft thematisiert haben, ne? Dass so der Assistenzarzt, der durch den Notarztdienst plötzlich in Führungsaufgaben kommt, vielleicht die ersten 100 Einsätze doch gefordert ist, ne? Oder vielleicht die ersten 50? Erst in 200.
Ja, also da muss man ja auch ein bisschen ehrlich zu sein. Ne? Da kann deine Einarbeitung noch so gut sein. Ja. Wenn du das erste Mal alleine irgendwie auf der Straße stehst am Patienten und sozusagen da die Verantwortung hast, ganz ehrlich, da kannst du noch so gut eingearbeitet worden sein. Das ist halt, da bist du quasi überfordert. Also das ist ja so. Ne? Aber ja, deswegen so ein System zu haben, wo man nochmal eine Rückfallebene hat, einfach um eine zweite Meinung zu fragen oder um irgendwie einen Rat zu fragen, das finde ich schon wirklich sinnvoll.
Also so ein Telefonjoker.
Also. Ja, genau. So in der Art.
nur, dass der tatsächlich qualifiziert ist im Gegensatz zu manchem Telefonjoker.
Ja, genau.
Ja, gut, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht auch eine gute Möglichkeit ist, so ein gewisses mentales Offloading zu machen in komplexen Einsatzsituationen. Ne? Also auch als auch erfahrene Teams kommen ja manchmal einfach bei komplexen Fällen einfach von der Kapazität, was man gleichzeitig abarbeiten kann, an die Grenzen. Und also was ich mir vorstellen könnte, ist, dass, wie du sagst, dass man so organisatorische Tätigkeiten ziemlich gut an jemanden wegdelegieren kann, der am Schreibtisch sitzt, der Ruhe hat, mit einer Zielklinik zu telefonieren, der vielleicht in einem komplexen Szenario noch einmal guckt, ist denn jetzt irgendwie vielleicht auch was übersehen worden, was medizinisch noch gemacht werden sollte, keine Ahnung, irgendwelche Details, ne, die mir einfach verloren gehen. Also da könnte ich mir das als Teammitglied, der quasi so entspannt am Tisch sitzt und nochmal mit ein bisschen Distanz so einen Fall betrachtet, mir vorstellen, dass das auch sowohl medizinisch als auch einsatztaktisch nochmal Optionen teilweise zutage fördern könnte, die ich vielleicht, wenn ich in der Dynamik der Situation vor Ort bin, die ich dort vielleicht übersehe. Hast du da Erfahrungswerte? Werdet ihr bei sowas auch um Hilfe gebeten, bei komplexen Fällen einfach, um nochmal einen zu haben, der in Ruhe drauf guckt?
Ja, absolut. Also das hast du tatsächlich sehr gut und gerade auch sehr umfassend beschrieben, wie man das so nutzen kann. Und ich glaube, solche Einsatzsituationen sind uns allen ja irgendwie auch bekannt und bewusst. Und gerade wo es darum geht, also weil wir eben auch die Möglichkeit haben, dem Telenotarzt diese ganzen Informationen ja auf seinen Bildschirm auch entsprechend darzustellen. Ja, das heißt, wir können auf einem Bildschirm stellen wir eben da, wie ist denn die aktuelle Bettenauslastung Belastung, ja, in der jeweiligen Region. Also das heißt, einfach so einen Kapazitätsnachweis jederzeit vor Augen zu haben, anstatt an der Einsatzstelle erst irgendein Device rausholen zu müssen, um das dann nachzugucken. Ja, im schlimmsten Fall musst du dir nur erst einloggen, ja, und bist mit sowas beschäftigt, anstatt mit dem Patienten. Sieht der das einfach, ja, genauso wie es gibt für den entsprechende Verfahrensanweisungen, die er dann eben sich auch, die wir standardmäßig da anzeigen. Das heißt also, er kann natürlich gerade, was du auch sagst, in so einer komplexen Einsatzsituation, und eigentlich ist es in jeder Einsatzsituation so für den Telenotarzt, er hat halt eben diesen Blick von außen. Ja, es ist wie in den Buchstabenkursen damals, ja, also er ist derjenige, der den Schritt zurückgeht und eigentlich von außen so ein bisschen guckt und die Situation von außen leitet. Und das ist wirklich echt super, weil das ist genauso, wie du es gerade beschrieben hast, dass er eben A, diese Hilfsmittel zur Verfügung hat und B, sich genau um das eben auch kümmern kann. Ja, und an der Einsatzstelle kann ich mich, und das ist ja das, was du mit diesem Offloading meintest, eben dieser Dinge, die mich davon abhalten, irgendwie Patienten und Angehörige da entsprechend zu versorgen, dieser Dinge kann ich mich tatsächlich entledigen und gebe das einfach an den Telenotarzt ab. Ja, der weiß ja medizinisch, womit wir uns hier gerade irgendwie auseinandersetzen, und der weiß auch, was das für uns bedeutet. Und der kann dann eben gucken, ja, wo ist denn das nächste freie Bett? Wen muss ich jetzt noch anrufen? Ja, muss ich dann muss er sich mit irgendeiner Fachrichtung im aufnehmenden Krankenhaus auseinandersetzen und dafür sorgen, dass das Bett gleich frei ist, ja, wenn wir da ankommen. Ja, dann muss ich das nicht noch von der Einsatzstelle aus machen und mich da mit irgendeinem anderen Oberarzt auseinandersetzen, der dann sagt, ja, ihr wisst ja selber, was ich meine und was da gemeint ist. Also ist ja alles nicht böse gemeint, aber das ist ja nur aus dem echten Leben gesprochen. Also
insofern, und der Arzt in der Klinik kriegt endlich sein Arzt-Arzt-Gespräch.
Auch muss man auch fairerweise, also ich habe den Seitenhieb auch verstanden, ehrlicherweise, aber da muss man zu sagen, ist auch manchmal echt nicht schlecht, wenn das so ist. Ne? Also ist schon auch nochmal was anderes, auch wenn das jetzt irgendwie blöd klingt, wenn man so ein Arzt-Arzt-Gespräch macht und sagt, pass auf, da kommt gleich einer. Ja, und dann ist die Antwort ja, aber. Ja, und dann kann man aber sagen, ich verstehe das ja, aber auf deiner Seite. Aber auf unserer Seite gibt es auch ein ja, aber. Ja, der Patient muss aber zu euch, weil und so. Und ich verstehe, was du durch die Blume gerade gesagt hast. Ne? Und manchmal ist es dann so, dann kann der Patient halt leider, dann kann er halt eben doch kommen, ja, weil es ja dann eben ein Arzt-Arzt-Gespräch war. Was für den Patienten, es ist ja im Sinne des Patienten, ist das ja richtig und wichtig.
Ja, das ist, es ist ja nur zum Teil ironisch gemeint. Ne? Oft. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt NEF fahre, versuche ich eigentlich dieses Arzt-Arzt-Gespräch irgendwie zu verhindern, weil was ja in der Situation passiert, ist, dass der Arzt aus der Patientenversorgung rausgezogen wird, völlig, obwohl das gerade gar nicht angebracht ist, um mit einem Arzt in der Klinik zu telefonieren und dem seine, ich sag jetzt mal ein bisschen despektierlich, seine Gefühle zu beruhigen, ja.
Ja, und das, ich meine, weißt du auch selber, kann auch ausarten, ne, so ein Gespräch, auch zeitlich. Ja, und da ist ja ehrlicherweise dem Patienten nicht geholfen. Ja. Also was hilft es dem Patienten, wenn sich jetzt irgendwie zwei Ärzte da irgendwie über Telefon noch 20 Minuten irgendwas erzählen müssen oder organisieren müssen und wir sind wir immer noch nicht losgefahren an der Einsatzstelle. Das hilft dem Patienten ungefähr gar nicht. Also insofern, ja, hast du vollkommen recht.
Das klingt jetzt aber irgendwie so ein bisschen ernüchternd, dass es bei euch nicht viel anders aussieht. Das heißt, auch da gibt es diese endlosen Telefonate, ob man jetzt die Klinik anfahren darf oder nicht.
Ja, will ich jetzt, nee, natürlich nicht. Aber nein, also ich meine, das ist ja auch normal, das ist ja auch das echte Leben und das ist auch vollkommen normal. Der Große, natürlich ist das ein oder andere Telefonat auch mal länger, ja, und weil es dann länger war, geht es dann irgendwie doch, was auch vollkommen in Ordnung ist. Und ich kann auch jede Klinik und aufnehmendes Haus verstehen. Man wisst ja auch selber, ja, also die haben auch genug Probleme und ist auch alles richtig. Aber das Team und der Patient vor allem, ja, die können sich aber vielleicht auch schon mal auf den Weg machen. Ja. Und das bedeutet einfach für den Patienten bedeutet es irgendwie einfach weniger Zeitverlust und schnellere definitive Therapie in irgendeinem aufnehmenden Haus. Ja. Und die Zeit dazwischen, die muss dann eben der Telenotarzt nutzen. Und ob das für den jetzt irgendwie eine Minute dauert, weil alles super easy ist, oder ob es 10 Minuten dauert, weil es eben doch noch Diskussionsbedarf ist, gut, kann dann dem Patienten am Ende egal sein, weil bis der angekommen ist, hat es dann halt eben hoffentlich doch geklappt. Also insofern, ja, aber ich glaube, das wird immer so sein, dass man sich irgendwo im Gespräch begegnen muss zwischen den verschiedenen Partnern da.
Ja, das ist tatsächlich so ein Punkt, den finde ich persönlich ganz schrecklich, dieses Telefonieren mit der Klinik, gerade dann, wenn es klemmt. Und dann muss ich sagen, wäre es natürlich geil, wenn man jemanden hätte, so wie euch, der dann einem da die Aufgabe oder die Arbeit abnimmt und irgendwo eine Tür aufmacht,
Absolut.
Zu einer Versorgung, die für den Patient geeignet ist, ne? Weil manchmal geht es ja dann draußen doch rund und man hat gar keine Zeit, sich noch damit auseinanderzusetzen.
Genau, ja, das ist es ja. Ich meine, wisst ihr auch selber, ist ja viel, was wir organisatorisch machen müssen und dokumentatorisch im Rettungsdienst. Und da geht halt nun mal das die Natur der Dinge, ja, da geht eben viel Zeit einfach drauf, die wir dann natürlich nicht mehr haben für die Patientenversorgung. Und das ist genau so, wie du sagst, Julius. Die Zeit hast du dann eben für den Patienten und das tut dem, glaube ich, echt gut.
Was natürlich auch interessant ist, dass diese Aufgabe, um die sich ja die ein oder andere Leitstelle drumherum drückt, den Patienten in der Klinik anzumelden, dass die jetzt plötzlich jemand anders macht und vielleicht sogar besser.
Was soll ich jetzt darauf antworten? Also, den Satz lasse ich jetzt mal gerade so stehen, den hast du ja gesagt. Aber ja, also ich verstehe, worauf du hinaus willst. Und auch da muss ich sagen, ehrlicherweise, warum eigentlich denn auch nicht? Also klar, auch so eine Leitstelle hat wirklich auch viel zu tun und auch so ein Disponent hat auch viel zu tun und viel um die Ohren. Und ich kann auch verstehen, dass es gegebenenfalls eben auch mehr Sinn macht, dass eben, wie du es vorhin ja auch gesagt hast, eben in so einem Arzt-Arzt-Gespräch, das eben angemeldet wird, vielleicht eben auch dann ein bisschen medizinisch unterfüttert, ja, weil der A weiß, was ist in diesem Einsatz gelaufen. Ja, woher soll der Disponent das wissen? Der Disponent weiß ja überhaupt nicht, was in dem Einsatz dann gelaufen ist. Der kann ja gar nicht mehr erzählen, als ist internistisch und fährt in Krankenhaus XY und da muss er den jetzt anmelden. Ja, ich meine, ne, so ein Disponent lässt ja auch wirklich mit Minimalinformationen da hängen und dann muss der irgendwie zusehen, dass er den Patienten da anmeldet. Insofern ist natürlich klar, ist das besser, wenn so ein Telenotarzt so eine Leitstelle da auch entlasten kann und A weiß, was in einem Einsatz gelaufen ist und B das irgendwie qualifizierter anmelden kann. Nicht, weil er das jetzt super viel besser wüsste, sondern einfach, weil er weiß, was da abgegangen ist und was die Inhalte waren. Und dann ist er einfach besser in der Lage, das auch anzumelden. Ja. Und da kann ich auch, das macht für viele Leitstellen dann natürlich auch Sinn, dass der das macht. Unabhängig davon, dass sie sich vielleicht freuen, dass sie da mehr Zeit gewonnen haben. Es macht einfach auch systemisch einfach Sinn, muss man sagen. Ne?
Aber jetzt ist ja der Telenotarzt und die Leitstelle sind ja jetzt in dem Fall wieder quasi getrennte Strukturen. Und der Telenotarzt sitzt ja in den meisten Fällen aktuell, wenn ich das richtig gelesen habe, in den meisten Projekten außerhalb der Leitstelle. Also in einer Telenotarztzentrale oder ähnlichem, die ja räumlich abgekoppelt ist, häufig von den Leitstellen. Ich habe jetzt neulich einen Vortrag gehört zum Telenotarztprojekt in Bayern. Auch da ist ja wohl geplant, große Telenotarztzentralen zu bauen, die aber physisch mit den Leitstellen nicht verbunden sind. Wäre das nicht eine große Chance, die Leitstelle mit dem Telenotarzt insofern als synergistisch zu nutzen, dass er auch als Arzt in der Leitstelle zur Verfügung steht? Oder macht ihr das vielleicht sogar über, sagen wir mal, telemedizinische Zuschaltung, keine Ahnung, Absicherung bei Nichtdisposition von Rettungsmitteln zum Beispiel oder zusätzlicher medizinischer Blick nochmal auf Hilfeersuchen?
Ja, es macht absolut Sinn. Also bin ich 100% deiner Meinung. Ist auch ehrlicherweise so, wie wir es machen, muss man jetzt dazu sagen, ohne jetzt, ich will jetzt gar nicht sagen, dass das anders irgendwie schlechter oder besser ist. Aber was für uns von Anfang an klar war, ist, dass der Telenotarzt Teil des Rettungsdienstes ist. Ja, und so muss er auch positioniert sein. Natürlich kann man aufgrund der technologischen Machbarkeit den örtlich völlig unabhängig setzen. Ja, also ist ja klar, ne? Erstens kann der Rettungswagen in Hamburg unterwegs sein und der Telenotarzt in München ist derjenige, der für ihn zuständig ist. Ja, das kann ja durchaus sein, das ist alles gut. Aber der Telenotarzt kann natürlich auch örtlich unabhängig stationiert sein. Entweder in einer Leitstelle, er könnte natürlich auch in einem Krankenhaus oder in sonst irgendeinem Gebäude stationiert sein. Was wir jetzt, sagen wir mal, von Anfang an irgendwie so ein bisschen im Kopf hatten, dass es eben Sinn macht, ihn einfach auch rettungsdienstnah zu platzieren und vielleicht nicht unbedingt in einem Krankenhaus, obwohl das natürlich technisch machbar wäre, ihn da sitzen zu haben, weil, und da will ich jetzt auch nicht irgendwie, soll jetzt auch nicht falsch verstanden werden, aber es ist, glaube ich, klar, wenn er in einem Krankenhaus ist, dann wird es irgendwann dazu kommen, dass er irgendeine Aufgabe dann doch in dem Krankenhaus irgendwie macht. Ja, also ja, muss er jetzt halt eben doch prämedizieren gehen oder irgendwie gerade mal ein ZVK irgendwo legen, ja. Dann steht er da, ist steril und dann klingelt irgendein Rettungswagen und will jetzt was von ihm. Ja, das hilft natürlich weder der Akzeptanz so eines Telenotarztes im Rettungsdienst, noch ist irgendwie dann irgendwie dem Patienten geholfen, den wir eigentlich mit einem Telenotarzt, ja, in dem Fall auch versorgen wollen. Deswegen war für uns von Anfang an klar, der muss irgendwie, es muss auch sichtbar sein, dass der dem Rettungsdienst zugehörig ist. Also haben wir unsere Telenotzentralen alle wirklich leitstellennah platziert. Ja, also in den Fällen, wo wir es etabliert haben, ist der wirklich mit in der Leitstelle. Der hat zwar diesen, ne, wie man das oft so kennt, diesen zurückgezogenen Raum da in der Leitstelle, einfach damit wir als Telenetz auch ein bisschen Ruhe für uns haben und das Gespräch gut verstehen und auch in Ruhe mit dem Team reden können. Aber wir sind wirklich Teil der Leitstelle. Und das führt nämlich genau zu diesen Synergien, die du da gerade aufgezählt hast. Man ist Teil der Leitstelle und steht denen genau für diese Fälle auch zur Verfügung. Ja, also das haben wir auch schon relativ häufig gehabt, dass wir dann gebeten wurden, kannst du mal mit an diesen Anruf von der 112 irgendwie kommen. Ich bin mir völlig unsicher, ob das wirklich ein Einsatz, ob da jetzt ein Einsatz draus entstehen muss, ob das was für morgen für den Hausarzt ist oder was soll ich jetzt der Dame am Telefon sagen. Und dann geben wir da eine Meinung zu ab und wir bitten dann auch immer tatsächlich die Disponenten, das in ihrem Einsatz wirklich auch nie dahin zu schreiben, was wir gesagt haben, auch namentlich. Ja, also hier, der Arzt XY hat gesagt das. Und dann ist das eben auch für alle sichtbar und auch klar, dass der Disponent sozusagen nicht aus freien Stücken da dann gehandelt hat, sondern wirklich auch auf diese medizinische Deutung des Telenotarztes sich da verlässt. Und das wird auch entsprechend dokumentiert. Also das macht auf jeden Fall Sinn, den irgendwie leitstellennah zu platzieren. Ja, also da gebe ich dir absolut recht. Weil das ist aus unserer Sicht, ist der Telenotarzt, ja, so heißt er nun mal auch, eben ist eben Baustein des Rettungsdienstes. Ja, und so muss er auch wahrgenommen werden. Und deswegen ist er bei uns auch immer wirklich leitstellennah platziert, weil es einfach total Sinn macht. Ja, insbesondere bei Verlege, das hatten wir vorher auch nicht so auf dem Plan, aber wir machen inzwischen sehr viele Verlegeabklärungen, ehrlicherweise. Also, kennt ihr auch alle, ja, ist ja, wem ist das nicht schon passiert, dass er mit dem KTW auf einmal bei einem hochintensivpflichtigen Patienten steht, weil das irgendwie auf der Anmeldung nicht anders ersichtlich war? Und genauso anders, der andersrum Fall ist ja, stehst als Notarzt nachts im Krankenhaus, weil du den Patienten irgendwie mit Zustand nach Nasenbluten jetzt nach Hause verlegen sollst, weil das eben auch nicht anders aus dem Fax ersichtlich war. Ja? Also es kann sich ja keiner von freisprechen, dass das irgendwie bei ihm nicht schon mal vorgekommen ist. Aber dadurch, dass wir jetzt als Telenotarzt wirklich auch in diese Verlegeabklärung mit eingezogen werden, das heißt, der Disponent schickt uns seine Anfrage weiter aus einem Krankenhaus, wo ein Patient verlegt werden soll, und da steht drauf, ja, ist irgendwie mit Notarzt, aber jetzt ist da dankenswerterweise gar keine Diagnose, sondern nur ein ICD-Code eingetragen. Da kannst du ja auch wirklich wenig anfangen als Disponent mit, ne? Muss man auch klar sagen. Und ja, dann rufen wir im Krankenhaus an, machen wirklich eine Abklärung mit dem Kollegen im Krankenhaus, der den Patienten betreut. Im Grunde nach ABCD und Sampler, wie es dem Patienten geht, fragen, ob das eine Infektion ist, also hat er einen Keim oder nicht, wie viele Perfusoren braucht er, was läuft denn da? Ach so, 5 Perfusoren, aber was läuft denn da in echt? Ja, und was braucht er denn dann wirklich für den Transport? Auf einmal sind es doch nur noch 2 Perfusoren, also das ändert ja dann auch schon mal die Fahrzeugstrategie unter Umständen. Und insofern macht das wirklich Sinn, den Arzt eben entsprechend auch so in der Leitstelle dann mit zu positionieren, dass er sich in das auch eben organisatorisch mit einschalten kann, weil du viel weniger irgendwie einen Arzt aus der Primärrettung nehmen musst, um irgendwie einen Patienten zu verlegen und viel weniger Fehldispositionen dann hast. Ne? Also deswegen, also klar, mein Plädoyer, ja, geht Hand in Hand mit eurem, nämlich der muss irgendwie leitstellennah, das ganz klar positioniert sein und ist Teil des Rettungsdienstes, ja.
Aber könnte es nicht genauso gut auch andersrum Sinn machen, den Arzt in der Klinik zu positionieren, auch wenn natürlich für alle Beteiligten es dann schwierig sein wird, die Füße stillzuhalten, den nicht doch für irgendwas noch nebenher zu beschäftigen, weil dieser Arzt wäre ja vielleicht dann einer der neurologischen Abteilungen oder der Kardiologie oder sowas und der könnte ja sozusagen schon mal die Therapie beginnen mit dem Team draußen.
Ja, das kann, also ich will da jetzt nicht Kompetenzen untergraben, aber das kann ehrlicherweise also das ist immer die Frage, wie viel mehr Therapie machst du präklinisch außerhalb der wirklich präklinischen Therapie, die wir sonst so machen. Ne? Also ein Telenotarzt kann ja tatsächlich alles anweisen, was das Fahrzeug eben auch hergibt. Ja? Also beim kardiologischen Notfall, ich hätte klassischerweise ST-Hebungsinfarkt, ja, würden wir schon die komplette Latte an Medikamenten und Maßnahmen auch anweisen, die nach Leitlinien A von uns erwartet werden und B vielleicht auch nach regionalen Standards irgendwie mit den Kardiologen, die da sind. Vielleicht haben die eben noch das eine oder andere, was da irgendwie mit zukommen muss. Würden wir das ja auch entsprechend mit anweisen. Und ich glaube, eine präklinische Versorgung ist durch den Telenotarzt eben gewährleistet und da brauchst nicht zwingend einen Spezialisten, ja, für das, was wir zu 95% aller Fälle machen.
Ja, ja, das meine ich jetzt gar nicht, sondern mehr so Therapiebeginn im Sinne von, keine Ahnung, der geht jetzt gleich auf den Kathetertisch und dann nimmt er schon mal gleich ein Labor auf dem Weg ab und vielleicht könnte er schon mal, was weiß ich jetzt, ist jetzt fantasiert, ne? Vielleicht hängt er schon mal ein Antibiotika an oder pipapo, ja. Ne? Einfach um sozusagen die Zeit innerklinisch abzukürzen, weil so viele Hände wie draußen hat der Patient dann in der Klinik wahrscheinlich nicht mehr.
Ja, also ich sehe deinen Punkt absolut. Muss aber ehrlicherweise sagen, dass ich glaube, dass mit den Kompetenzen, die wir als Notfallsanitäter und Notärzte haben, dass wir das echt gut abdecken können. Und dass auch, ne, also den Fall, den du jetzt meinst, ja, mit Kathetertisch und so, ich meine, wir würden ja als Telenotärzte genau in dem Fall auch den Oberarzt dann anrufen und sagen, pass auf, das ist ein ST-Hebungsinfarkt. Ich sehe das im EKG. Es ist ganz klar, er hat folgende Medikamente bekommen. Ja, du kannst den Kathetertisch freimachen, der ist in 10 Minuten bei dir. Ja, ich muss jetzt noch zwar ein NEF irgendwie zum Transport bestellen, weil ne, Hebungsinfarkt kann flimmern und so. Da ist es dann irgendwie gemein, das Team alleine zu lassen. Das wollen wir auch nicht. Also das ist entsprechend so geregelt, dass dann schon noch ein Notarzt für den Transport mit muss. Aber die können sich ja rendezvousmäßig treffen. Es geht also keine Zeit verloren. Aber der Patient wird schon präklinisch so behandelt, sagen wir mal, wie das auch gehört. Der Punkt, den du ansprichst, ist, wenn es wirklich sehr spezialisierte Fälle gibt. Ja, also wirklich, wo wir dann auch notfallmedizinisch, ja, sind wir da vielleicht, kommen wir da sehr schnell an Grenzen, weil das was Hochspezialisiertes ist, ja, auch was Hochspezielles neurologisch meinetwegen, ja, wo wir wirklich irgendwie dann auch gar nicht die Kenntnis davon haben, was es sein könnte. Da macht es sicherlich Sinn, so einen Experten dann zu Rate zu ziehen. Aber der muss dann nicht zwingend, muss der nicht dafür im Krankenhaus stationiert sein, sondern es kann weiterhin, kann ja der Telenotarzt hier als Vermittler fungieren, ja, der eben bei der Leitstelle entsprechend positioniert ist. Aber der weiß dann, der weiß der Telenotarzt, ich weiß, welchen Neurologen wir aber anrufen. Und dann ruft er den Neurologen an, ja, und kann sich da Rat einholen und kann den aber auch dann sozusagen mit ins Gespräch mit dem Team nehmen, so dass man sich das noch zunutze machen können. Also ich will jetzt dein Argument nicht vollständig sozusagen in den Boden treten mit, kann er nicht auch woanders sein. Natürlich kann er das. Und am Ende muss das irgendwie jeder Rettungsdienstbereich auch für sich selber entscheiden, was da am meisten Sinn macht. Es ist nur so, und das ist meine ganz persönliche Meinung, für mich ist er eben Teil des Rettungsdienstes so. Und deswegen gehört er da auch hin. Ja, wenn ein Notarztstandort jetzt irgendwie in irgendeiner Klinik ist und da sind die meisten Notärzte und da soll der Telenotarztplatz halt eben hin, ja, dann ist das so. Ja, dann ist das, ja, das muss jeder irgendwie für sich selber entscheiden. Da, aber ich habe da halt eben eine relativ klare eigene Meinung zu, ja.
Ja, das ist doch völlig in Ordnung. Ich denke auch, dass ja diese Vermittlerrolle schon allein schon wahrscheinlich ausreichen würde. Ne? Also
ja, absolut, ja.
Machen wir uns keine Illusionen. Sobald so ein Arzt in der Klinik ist, wie du schon angedeutet hast, wird er schon noch was anderes kriegen. Was
er, da kommst du wieder mit deinen Anwälten.
Kann er vielleicht Entlassbriefe noch schreiben nebenher oder?
Ja, das ist ja bei uns auch ein andauernder Kampf bei den NEFs, wo wir bei uns im Bereich jetzt mal weitgehend endlich die Situation hergestellt haben, dass die Ärzte keine anderen Tätigkeiten haben, um die Ausrückzeiten zu halten, weil hier mehr das Glück haben in Baden-Württemberg, auch wenn vieles hier nicht gut funktioniert, dass zumindest das Qualitätsmanagement landesweit stattfindet und wenn die Abrückzeiten nicht gehalten werden, dass dann tatsächlich wirklich Probleme entstehen für den Betreiber. Ja, ich glaube, nur so wird's gehen. Ja. Die rettungsdienstlich tätigen Ärzte, die können nicht in der Klinik gleichzeitig arbeiten. Das wird einfach nicht möglich sein, dann, weil es einfach, sag mal, zeitkritische Fälle sind, wo ich direkt reagieren muss, da kann ich nicht irgendwas machen nehmen. Ja.
Absolut. Also sehe ich genauso. Es ist halt eben, ein Notarzt hat halt für mich ein klar umschriebenes Aufgabenfeld und das ist die präklinische Versorgung von präklinischen Notfällen. Und so muss er eben auch eingesetzt werden. Ne? Und ein Arzt, der im Krankenhaus arbeitet, der kümmert sich halt eben um die Sachen, die im Krankenhaus stattfinden. Und insofern, das sehe ich sehr so wie du. Ja.
Jetzt mal so eine ganz einfache Frage, glaube ich. Wann rufe ich mir denn einen Telenotarzt und wann einen fahrenden Notarzt?
Das kommt am Ende so ein bisschen darauf an, wie dein Rettungsdienstbereich bzw. dein ärztlicher Leiter das auch für sinnvoll hält. Ich kann einmal so ein bisschen aus der Erfahrung sprechen, wofür wir so am häufigsten eingesetzt werden. Also es ist tatsächlich so, dass die traumatisch bedingte Schmerztherapie bei uns die absolute Top-Diagnose ist im Telenotarztbereich. Also das heißt, Ja, also nicht das Poly- oder Multitrauma, sondern wirklich die Oberschenkelhalsfraktur, die Sportverletzung, die rausgesprungene Kniescheibe, also das, was ihr euch auch gerade sozusagen wirklich da im Kopf vorstellt, wo man eben Schmerztherapie macht. Das ist bei uns wirklich die häufigste Einsatzdiagnose, wo ein Team entsprechende Telemonats anruft. Ja, entweder gibt die vorhandene SAA nicht mehr her, als dass es eben dann nicht ausreicht für den Patienten oder aus welchen Gründen auch immer. Oder sie möchten gerne die Unterstützung, weil sie meinetwegen mit Ketanestomikum vielleicht auch wenig Erfahrung haben dann und wollen dann entsprechende Unterstützung haben durch den Telonolaz. Das sind also eben wirklich die Fälle, wo wir wirklich mit Abstand die häufigsten Anrufe für haben. Ziemlich eng gefolgt von alles, was mit akutem Coronarsyndrom zusammenhängt, Schlaganfälle, nicht-traumatische Schmerztherapie und hypertensive Notfälle. Das sind so quasi unsere Big Five, wenn man so will. Also dafür werden wir angerufen. Man kann uns aber für alles andere auch ehrlicherweise anrufen, im Zweifel als überbrückende Maßnahme. Also wenn, um das Pferd nochmal von ganz vorne aufzuzäumen, wir ändern erstmal nichts an der Disposition. Das heißt, da, wo bisher NEF und RTW gemeinsam hinfahren, da fahren sie auch erstmal weiter gemeinsam hin. Punkt. Ja. Wir kommen immer dann ins Spiel, wenn der RTW primär auch alleine alarmiert wurde und dann eben im Einsatz feststellt, ich brauche aber in irgendeiner Form jetzt hier entweder ärztliche Beratung oder eben die Anordnung von Medikamenten. Und da kommen wir dann eben bei diesen fünf Einsatzdiagnosen wirklich am häufigsten zum Ziel. Aber auch, was wir auch schon hatten, ist Unterstützung bei Reanimation, bis der Notarzt eben eintrifft. Ja, hatten wir auch schon einfach, weil das Team entweder neu oder ja, gab es auch schon, der Zufall hat bedingt, dass die beiden, die auf dem RTW sind, sehr lange nicht auf dem RTW waren in den letzten 10 Jahren. Ja, also und dann natürlich eine gewisse Aufregung sich breit macht, wenn der erste Einsatz dann morgens direkt eine Reanimation ist. Insofern, dann rufen die uns an und dann leiten wir eben mit an. Ja, dann sagen wir so, 2 Minuten sind um, jetzt machst du dies, so, jetzt sind die nächsten 2 Minuten um, jetzt machen wir ein bisschen einen Helferwechsel. So, da können wir natürlich unterstützen, bis eben dann das NEF eintrifft. Und das können wir tatsächlich eigentlich im Grunde bei allen Indikationen, muss man fairerweise sagen. Aber es gibt schon so ein paar Klassiker, sage ich mal, wo eben Telemedizin wirklich einfach gut funktioniert. Und das sind eben die 5, die ich gerade genannt habe, aber eben auch ja, die klassische Hypoglykämie natürlich. Ja. Auch da müsste jetzt kein Notarzt hinfahren. Oder Schlaganfall ohne Bewusstseinsstörung, ja, kann jetzt auch einfach durchs Team und wenn sie dann möchten, mit Telenotarzt natürlich, der dann entsprechend anmelden kann. Ja, der kann Checkliste ausfüllen, wenn es sein muss. Und dann kommt der Patient und dann ist das, geht die Behandlung halt relativ zügig dann weiter im Krankenhaus. Also dafür ist es schon klassisch. Also man muss jetzt nicht unbedingt seinen Indikationskatalog und auch nicht Alarm- und Ausrückordnung ändern, nur weil man Telenotarzt hat. Und man ändert auch nicht die Disposition. Man kann es aber. Ne? Also das ist ja so, dass der nächste Schritt dann, wenn man feststellt, dass es eben wirklich bei bestimmten Diagnosen und Stichwörtern, dass man eben feststellt, ja, da muss jetzt wirklich erstmal kein Notarzt hin, sondern wir wissen, dass es mit Telenotarzt erstmal gut funktioniert, kann man auch wirklich dahingehend, wenn man das denn möchte, die Alarm- und Ausrückeordnung ändern. Ja, und dann wird der Telenotarzt auch wirklich mit alarmiert bei so einem Einsatz und dann geht der Einsatz bei dem auch schon mal auf und das Team weiß, okay, der Telenotarzt ist mit alarmiert, das heißt, wir müssen uns in jedem Fall bei ihm gleich mal melden. Das machen sie dann auch. Dann kann entweder heißt es immer, das ist so Bagatell hier, da musst du uns gar nicht bei unterstützen. Oder aber sie machen es gemeinsam. Oder ja, der Anruf war sehr zurückhaltend und die Situation ist sehr viel dramatischer in echt. Dann kann man natürlich über den Telenotarzt direkt auch ein NEF nachfordern. Aber trotzdem, bis das eben kommt und überbrücken mit Telenotarzt gemeinsam das machen. Also das ist so ein bisschen, sagen wir mal, die Möglichkeit, wie das alles eigentlich umgesetzt werden kann.
Ja. Zu der Schmerztherapie, das finde ich ganz interessant und das ist wahrscheinlich das gleiche Problem, was ein junger Assistenzarzt vielleicht auch hat, dass ein junger Notfallsanitäter, der gerade frisch examiniert ist, zum Beispiel Analgesie mit Ketanestomikum machen soll, darf, kann, vielleicht gar nicht die Erfahrung hat. Und dann ist es ja ganz charmant, sich jemand mit ins Boot zu holen, der einem vielleicht die ersten 10-mal Ketanestomikum so ein bisschen an die Hand nimmt oder vielleicht auch 20-mal oder ich will es jetzt nicht begrenzen, aber sozusagen, es ist ja für uns schwierig, draußen Erfahrung zu machen. Im Idealfall hat man einen coolen Arzt, der das mit einem gemeinsam macht draußen, aber das ist ja vielleicht bei einer isolierten, was weiß ich, Unterschenkel, Oberschenkel, isolierten Extremitätenfraktur, die Kreislauf stabil ist und eigentlich nur eine Analgesie braucht, vielleicht doch sehr interessant. Und vielleicht auch interessant für den jungen Notarzt, der vielleicht wie manchen Regionen Ketternest zum Beispiel nicht kennt oder innerklinisch was anderes benutzt als draußen.
Total. Also sehe ich genauso wie du. Und das sind ja auch aus meiner Sicht sozusagen wirklich die Stärken eines solchen Systems, nämlich genau solche Dinge dann zu tun. Und gerade so wie du es auch beschrieben hast, für den jungen, frisch examinierten Notfallsanitäter, diese ersten Einsätze auch wirklich mit zu begleiten und eben auch als Notfallsanitäter die Sicherheit zu haben, ja, meine Therapiestrategie ist richtig, aber ich bin mir noch so unsicher mit den Dosierungen, ja, wie viel braucht er wirklich? Aber jetzt hat zum Glück der Telomarzt gesagt, mach erst mal so. Also ich glaube, dass das wirklich ein großer, großer Mehrwert ist, insbesondere bei Medikationskombinationen, die man dann eben nicht häufig benutzt, ja, insbesondere auch, was Kontraindikationen angeht. Also wenn man sich eben unsicher ist, ja, jetzt hat er da eine Liste mit 20 Medikamenten, die der jeden Tag fröhlich einnimmt und irgendwie hat er die leider handschriftlich da stehen und dann auch nur den Handelsnamen und nicht den Wirkstoffnamen und ja, wer soll das denn alles kennen? Ja, also das ist ja auch fast gar nicht zu erwarten, dass aber zwei von den Medikamenten irgendwie zwingend kontraindiziert sind, weil du jetzt irgendwie gleich ein bestimmtes anderes Medikament spritzen willst, dann ist es doch umso besser. Ja, Telonolz anrufen, Foto machen, der soll sich kurz damit auseinandersetzen, der kann ja auch flott nachschauen im Internet, ne? Wenn er jetzt auch nicht genau weiß, was es ist, kann er ja auch kurz nachgucken. Also insofern macht das da deutlich Sinn, auch solche Sachen gerade zu machen. Ja, du tappst halt nicht in irgendwelche Fallen in der Einsatzstelle, weil du nicht genau aufgepasst hast, was nimmt er an Vormedikation. Jetzt spritzt er doch was und dann geht das mächtig in die Hose. Ja, also das sind, klar, sind das so, sagen wir mal, Sachen, wo man sehr deutlich davon profitieren kann, eben so ein System dann auch zu nutzen als Notfallsanitäter. Aber genauso junge Notärzte, also für die gilt dasselbe, ne? Also klar.
Gibt es auch, also du hast gesagt, es gibt, in der Regel ist es so, dass der Telenotarzt nachgefordert wird. Man kann es vielleicht über die AAO quasi auch als Parallelalarmierung machen. Gibt es Bereiche, wo zum Beispiel eine Telenotarzt-Nachforderung unter bestimmten Bedingungen vorgeschrieben ist für die Notfallsanitäter? Zum Beispiel, keine Ahnung, es gibt eine SAA und ich stoße auf Krankheitsbild X, dann steht da in meinem Ablauf drin, okay, nach Alarmierung Telenotarzt. Oder ist es im Prinzip, ich nenne es jetzt mal Freestyle, so wie die Besatzung das sieht, die trifft eine Individualentscheidung und alarmiert dann den Telenotarzt?
Also beides ist möglich und beides kommt auch so vor. Ich persönlich finde das super, sozusagen es auf jeden Fall dem Team freizustellen, wenn du der Meinung bist, du brauchst einen Telenotarzt und es ist völlig egal, um was es sich hier handelt an der Einsatzstelle, dann ruf den halt an. Ja, also dem Team die Möglichkeit zu geben, eigentlich den zu kontern. Also ne, das Schlimmste wäre ja zu sagen, ja, nur weil das ein Schlaganfall ist, darfst du da jetzt einen Telenotarzt nicht anrufen, sondern das musst du bitte schon alleine können. Das ist Quatsch. Ne? Also der ist da und den soll man nutzen, egal für was. Ja? Also sei es irgendeine organisatorische Frage oder noch so kleine banale Diagnose, den kann man trotzdem fragen. Also das muss hoffentlich gegeben sein, dass man dem Team eben freistellt, den zu jeder, ja, im Einsatz möglichen Situationen den irgendwie dazu holen. Aber das, was du ja auch meinst und was auch sinnvoll sein kann, ehrlicherweise, ist, dass man in bestimmten Ablaufschemata eben den Telenotarzt vorsieht als möglichen Baustein jetzt im Ablauf. Ja? Und das kann entsprechend durch eine SAA oder Dienstanweisung natürlich geregelt sein, dass man sagt, okay, du bist jetzt bei dem Schlaganfall ohne Bewusstseinsstörung, aber ab diesem Punkt bitte einmal Telenotarzt anrufen, gemeinsam mit dem irgendwie eine Checkliste durchgehen oder was weiß ich, irgendeinen Neurocheck mit dem gemeinsam machen und dann irgendwie entscheidet Telenotarzt weiter, was soll passieren. Ja? Also das wird auch gemacht, ehrlicherweise, und das funktioniert auch wirklich sehr gut. Ja? Also es ist auch in den Rettungsdienstbereichen, wo das auch so etabliert ist, wird es auch wirklich gut angenommen, dass die an einer gewissen Stelle einfach sehen, ah ja, genau, stimmt, jetzt waren wir hier, Zugang liegt, ich habe die Medikamente aufgezogen, jetzt Telenotarzt anrufen und dann sagt er mir gleich Go und dann ist Go. Ja, also das kann man auch, ehrlicherweise im echten Leben ist es natürlich ein Mischsystem. Ne? Also du wirst nicht nur den Telenotarzt anrufen bei den Indikationen, wo es dir jetzt gerade auf dem Papier irgendwie vorgegeben ist, sondern du kannst ihn natürlich auch bei allen anderen anrufen und so muss das eigentlich auch gelebt werden, ehrlicherweise, ja.
Ich stelle es mir auch für die Notfallsanitäter schon so ein bisschen ausbildungsaufwendig vor am Anfang, wenn so ein System neu aufgestellt wird. Wie geht ihr da vor? Gibt's vorgefertigtes Ausbildungskurriculum für die Notfallsanitäter in dem Bereich, wo er sagt, wenn wir jetzt ein System neu aufstellen, dann kriegt jeder Notfallsanitäter im Bereich eine bestimmte Schulung. Was kann der Telenotarzt? Wann soll ich den rufen? Oder ist das in jedem Bereich individuell unterschiedlich?
Sowohl als auch. Also die Individualität. Also ja, wir schulen, das muss man klar sagen. Also jeder Notfallsanitäter bekommt durch uns eine entsprechende Schulung in dem System, wie man überhaupt das System benutzt, dass man den Telenotarzt erreichen kann. Jetzt ist natürlich unser Ansatz so, dass es möglichst einfach ist. Also ehrlicherweise ist das ein Knopfdruck, den man als Notfallsanitäter ausführt, und dann funktioniert der Rest im besten Fall automatisch. Also sobald ich den Knopf drücke, um den Telenotarzt anzurufen, werden auch, wenn er dran geht, automatisch die Vitaldaten übertragen. Ich mache ein Foto, ich muss nicht auf Senden klicken, es wird automatisch zu diesem Patienten den Telenotarzt übertragen, und genauso Video. Also eigentlich, das ist unser Ansatz, ich drücke einen Knopf und der Rest ist für das Team. Die sollen die Hände frei haben, sich um Patienten kümmern, und der Rest kann dem Team egal sein, wie die Technik funktioniert, das muss einfach laufen. So. Nichtsdestotrotz ist es so, dass wir ein entsprechendes Schulungskurriculum sozusagen haben für die Notfallsanitäter und Notfallsanitäterinnen. Das, was du nämlich eigentlich meinst, ja, was sind die Besonderheiten jetzt im Einsatz mit dem Telenotarzt? Was ändert sich für mich irgendwie organisationstaktisch, sagen wir mal? Was ändert sich irgendwie vielleicht medizinisch? Was ändert sich in der Kommunikation? Ja, das ist ja auch sowas. Der Telenotarzt ist halt eben nicht vor Ort. Ja, das heißt, die Augen und Ohren des Telenotarztes sind nun mal das Team vor Ort. Das heißt, wir müssen dem Team auch klar machen, das, was wir sonst vielleicht über Körpersprache machen, ja, irgendwie Achselzucken und Augen verdrehen, das müssen wir jetzt irgendwie über Sprache rüberbringen als Notfallsanitäter und Notfallsanitäterin, damit der Telenotarzt jetzt auch weiß, was wir meinen. Ne? Das ist natürlich, das sind schon so Inhalte, die man irgendwie vermitteln muss, und das tun wir auch. Das geht inzwischen auch alles sehr gut über Online-Schulungen, ehrlicherweise, und Online-Kurse oder Blended Learning, wie man so sagt. Also das funktioniert tatsächlich sehr gut, und ich glaube, das muss man auch machen. Man kann nicht so ein System einführen und dann irgendwie so sagen, ja, dann guck mal, wie er damit klarkommt, sondern man muss die Leute schon kurz auch an die Hand nehmen, wenn auch wirklich kurz, weil eben technisch nicht so viel zu beachten gibt, aber eben die Implikationen, die das eben so mit sich bringen. Ne? Und für Telenotärzte genauso. Also ich meine, da hier in Nordrhein-Westfalen ist es inzwischen irgendwie bei der Ärztekammer, da gibt es jetzt ein Curriculum Telenotfallmedizin, das heißt, da müssen die Kollegen tatsächlich dann erst einen Kurs bei der Ärztekammer besuchen und kriegen dann sozusagen durch uns eine Einweisung ins Telenotsystem, quasi herstellerseitig. Ne? Ja, so
das ist. Betrifft so aber ist die ärztliche Seite sozusagen. Ne?
Also, genau, das betrifft die ärztliche Seite, und das, was ich jetzt zuvor sagte, das betrifft dann eben die Notfallsanitäter und Sanitäterinnen-Seite. Ja, einfach, wie ändert sich sozusagen die Organisation eines solchen Einsatzes durch das Hinzuziehen eines Telenotarztes, aber das schulen wir dann schon entsprechend, ja.
Aber wenn du sagst, es gibt ein Curriculum bei einzelnen Ärztekammern, dann ist es jetzt nicht so, dass es bundeseinheitlich irgendwie geregelt wäre, wie man jetzt Telenotarzt werden kann, sage ich mal. Sei jetzt mal flapsig. Wie darf man sich so die Spannbreite vorstellen? Was sind so, sagen wir mal, die typischen Anforderungen, und was sind vielleicht die regionalen Unterschiede, wenn jetzt jemand Telenotarzt werden will?
Ja, also das hast du schön dargestellt. Also es gibt noch keine bundeseinheitliche, sagen wir mal, Ausbildungslinie für einen Telenotarzt. Also bei den beiden Ärztekammern in Nordrhein-Westfalen gibt es das inzwischen tatsächlich. Das heißt, da würde man, wenn man irgendwo Telenotarzt hier in NRW werden will, tatsächlich erstmal den Kurs bei der Ärztekammer besuchen. Das gibt es aber eben noch nicht in allen Bundesländern. Ja, das wird sicherlich irgendwann kommen. Da können auch die einzelnen Ärzte, kann man dann natürlich auch voneinander lernen, was die Inhalte angeht. Aber das ist eben nicht vereinheitlicht. Deswegen ist die Spannbreite, wie du so schön sagst, natürlich irgendwie auch relativ hoch. Wobei wir schon sehr empfehlen, dass es gewisse Grundqualifikationen geben sollte, die so ein Telenotarzt irgendwie beherrscht. Also was aus unserer Sicht natürlich eher weniger Sinn macht, ist, einen frisch gebackenen Notarzt nach seinem 80-Stunden-Notarztkurs direkt an einen Telenotarztplatz zu setzen, ohne dass der einen Einsatz irgendwie jemals irgendwie draußen gefahren wäre. Das ist sicherlich nicht super sinnvoll. Also sinnvoll ist schon, natürlich erfahrene Leute dahin zu setzen, die auch eine gewisse Einsatzerfahrung haben, die auch gewisse Zusatzqualifikationen haben, die aber auch Und da darf man sich auch nicht vertun. Es gibt hervorragende Notärzte, die sind aber nicht unbedingt super gute Telenotärzte, einfach weil vielleicht auf dieser Ebene, dass sie eben dann nicht vor Ort sind und eine Kommunikation aus der Ferne eben dann nicht so super im Griff haben, dass der Einsatz gut läuft. Also das gibt es halt eben auch. Also man muss schon auch Leute nehmen und sich so ein bisschen davon überzeugen, dass die so einen Einsatz auch einfach tatsächlich aus der Ferne auch über Sprache leiten können und eben nicht nur dadurch gut leiten können, dass sie vor Ort sind. Also da muss man so ein bisschen gucken. Gut, das sind jetzt irgendwie hohe Qualifikationen und da wünsche ich mir jetzt Leute, die das irgendwie ganz toll machen. Ja, die gibt es natürlich auch nicht wie Sand am Meer. Also insofern muss man da einen guten Mix finden, wie man sozusagen die Anforderungen an einen Telenotarzt hängt. Aber was ich, glaube ich, deutlich machen möchte, ist, dass es einfach Sinn macht, da Leute hinzusetzen, die schon ein gewisses Spektrum an Erfahrung haben, damit sie eben auch in der Lage sind, einem meinetwegen jetzt neuen Notarzt erklären zu können, wie man irgendwie ein Psych-KG jetzt hier wirklich richtig ausfüllt und auch veranlasst. Ja, also solche Fragen kommen ja auch. Und wenn du da einen sitzen hast, der das selber nicht weiß, dann ist keinem geholfen. Ja, und selbes gilt ja auch für die Teams draußen. Die wollen ja auch einen Arzt da sitzen haben, mit dem sie sprechen und von dem sie auch erwarten können, dass der jetzt weiß, was er gerade hier anordnet und was er irgendwie wie er den Einsatz hier gestaltet. Also das ist schon der Ansatz, den man da letztlich irgendwie fahren muss.
Und wenn du jetzt so einen Telenotarztdienst hast, wie darf man sich das vorstellen? Es sind 24 Stunden Bereitschaftsdienst und du sitzt in der Telenotarztzentrale und wartest, bis ein Einsatz aufläuft? Oder wie habt ihr das organisatorisch gelöst?
Genau, wir haben Dienstzeiten, haben wir bei uns tatsächlich angepasst, sozusagen an die Dienstzeiten auch der fahrenden Kollegen. Also das ist in der Regel sind das hier bei uns 12-Stunden-Schichten und wir haben auch dieselben Übergabezeiten. Das heißt, wenn wir in so einer 12-Stunden-Schicht sind, sind wir eigentlich auch immer mit denselben Leuten konfrontiert, was durchaus Sinn macht. Ja, also ich weiß, wer die Notarztbesatzungen sind für meine 12 Stunden jetzt hier. Ich weiß auch, wer die rettungsdienstlichen Besatzungen sind für meine 12 Stunden hier, weil die wechseln oft ja auch im 12-Stunden-Rhythmus. Und so weiß ich auch im Grunde dann, wer so meine regionalen Ansprechpartner sind und kann mich darauf einstellen. Der Platz ist natürlich 24 Stunden besetzt, aber wie gesagt, rein personell wechseln wir uns eben nach 12 Stunden jeweils ab. Und ja, du hast nicht ganz Unrecht, wenn du sagst, dann sitzt ihr da und wartet, dass ein Einsatz kommt. Das stimmt schon, das ist so, ja, auf jeden Fall. Wobei man diesen Arbeitsplatz auch tatsächlich verlassen kann. Das System ist so geschaltet, da kann ich Knopf drücken, dann werden alle Anrufe auf ein Diensthandy umgeleitet und dann kann ich eben auch mal was, ja, kann ich mit der Besatzung irgendwo essen gehen, je nachdem, wo ich da stationiert bin, oder mit der Leitstelle essen gehen, wenn die was gekocht haben. Ja, je nachdem, wie das eben regional strukturiert ist. Und das macht auch Sinn, ja, auch da zwischendurch mal 2-3 Minuten woanders hingehen zu können. Aber in der Regel ist schon so, wir sitzen da und warten, dass Einsätze kommen, wobei inzwischen eben auch viel einfach die Abklärung von Sekundärtransporten auch ist und eben so organisatorische Dinge, die wir dann da eben noch nebenbei machen. Also es wird nicht langweilig, auf gar keinen Fall. Und wenn man zwischendurch irgendwie, wenn es mal, das ist wie im echten Leben, ja, wenn es draußen ruhig ist, dann ist bei uns halt eben auch ruhig, ja. Also wenn alle RTWs im Stall stehen, ja, dann gibt es natürlich für den Telenotarzt auch irgendwie wenig zu tun, das ist, glaube ich, klar. Und das kann man natürlich dann auch für persönliche Fortbildung natürlich irgendwie auch nutzen, sag ich mal, Augenzwinkern. Ne?
Ja, das ich finde, das ist ja der Kern unseres Geschäfts, dass es hin und wieder mal heiß hergeht und dann hat sich es auch jeder verdient, wenn es mal ein bisschen ruhiger ist. Also
ja, absolut.
Das ist, glaube ich, völlig in Ordnung. Ja, ich muss sagen, ich war am Anfang etwas skeptisch, was den Telenotarzt angeht. Inzwischen fände ich es ganz cool, so einen qualifizierten Telefonjoker zu haben, den ich anrufen kann. Ich würde ganz gern noch mal auf die digitale Rettungskette eingehen, wo ihr euch auch betätigt, und vielleicht nur so 2-3 Sachen rauspicken. Eins ist mir aufgefallen, das hat mich sofort an Minority Report erinnert. Weißt du, was ich meine? Das Pre-Resc.
Ja, da hast du nicht ganz unrecht, ehrlicherweise. Also, um das noch ein bisschen aufzudröseln, digitale Rettungskette. Ja, das ist so ein bisschen so unser Steckenpferd. Natürlich, ich meine, das hatte ich ja eingangs schon gesagt. Gut, ne, kommt ihr ja auch her aus dem Notfallmedizinischen. wir letztendlich auch. Und Telenotarzt ist für uns ist es ein Baustein, muss man sagen. Aber es gibt ja auch entlang der Rettungskette wirklich genug Prozesse und Dinge, wo man jetzt sagen könnte, kann man wahrscheinlich vielleicht noch etwas optimieren, wenn man es irgendwie ein bisschen digitaler fassen würde. Und das ist so ein bisschen eben so der Ansatz, wo wir uns rumtreiben. Natürlich ist Telenotarzt für uns immer noch die Kernaufgabe, die wir auch so wahrnehmen. Aber wir haben eben, und das ist ja das, was du meinst, entlang der sogenannten Rettungskette eben noch verschiedene Dinge, wo wir denken, da kann man das vielleicht digital aufziehen. Ja, zum Beispiel eben auch eine Smartphone-basierte Ersthelfer-Alarmierungs-App. Gut, da gibt es jetzt ja auch irgendwie mehr als eine. Ist, glaube ich, auch allen klar, aber macht halt eben auch Sinn, ehrlicherweise. Ja, muss man auch ganz klar sagen, sowas zu nutzen als Rettungsdienstbereich, einfach um wirklich irgendwie Leben, Überleben im Reanimationsfall irgendwie versuchen zu unterstützen oder sichern zu können. Das ist einfach echt cool, wenn man irgendwie es schafft, irgendwie im Umkreis von ein paar hundert Metern da einen innerhalb von anderthalb Minuten hinzuschicken, der einfach schon mal anfängt zu drücken, bis dann der Rettungsdienst kommt, ja, der das dann irgendwie professionell übernehmen kann. Aber da ist wirklich, das ist ein ganz einfaches Mittel, was aber für den einzelnen Betroffenen echt dramatische Auswirkungen im positiven Sinne haben kann. Und insofern, klar, das ist ein Ding und ein anderes mögliches Ding, und das, was du mit Minority Report meinst, ist halt eben ein Forschungsprojekt, an dem wir uns auch beteiligt haben, was auch wirklich spannend ist. Pre-Risk nennt sich das. Im Rettungsdienst sammeln wir ehrlicherweise reichlich Daten. Ne? Also wir kennen medizinische Daten, wir kennen Patientendaten, wir kennen aber auch die Daten der Leitstelle. Ja, wo ist der Einsatz und wie viel Uhr ist der Einsatz? Was ist das für eine Bebauung? Wie war das Wetter zu der Uhrzeit? Welche Jahreszeit ist das? Irgendwie liegt das ja alles vor. Und wenn man sich jetzt überlegt, kann man daraus irgendwie vielleicht auch sinnvoll aus diesem ganzen Datenwust irgendwas machen, nämlich im Sinne von prädiktiver Einsatzvorhersage. Ja, also kann ich aus meinem Wust an historischen Daten, kann ich da vielleicht vorhersagen, dass irgendwie am 23. August zu einer bestimmten Tageszeit im Ostviertel meiner Stadt weiß ich, dass da irgendwie gehäuft Einsätze vorkommen, insbesondere vielleicht Einsätze, die irgendwie kardiologisch geprägt sind. Ja, solche Vermutungen könnte man ja anstellen und aus solchen historischen Daten, wenn man sehr viele Daten hat, kann man solche Schlussfolgerungen theoretisch eben auch ziehen und führt so ein bisschen dahin, dass man sagen kann, kann ich vielleicht eben mit meinen Ressourcen anders umgehen. Ja, weil auch wir werden alle nicht in der Lage sein, uns noch einen Rettungswagen und noch einen Rettungswagen auf den Hof stellen. Also kann man machen, aber muss man auch Personal für finden. Ne? Und insofern ist halt eben die Frage, macht es vielleicht dann Sinn, solche Daten zu nutzen, um sowas wie ein System der mobilen Wache vielleicht auch zu verfolgen. Dass man sagt, ich kann sinnvoll Rettungswagen irgendwie von einem Standpunkt an den anderen zu gewissen Tageszeiten oder zu gewissen Jahreszeiten verlegen, weil ich einfach weiß, dass die Wahrscheinlichkeit für einen Einsatz irgendwie in gewissen Zeitpunkten höher sind. Und was ist überhaupt, wenn dann noch große Ereignisse dazukommen, wie irgendwie Karneval oder Weihnachten oder Weihnachtsmarkt oder was weiß ich, was es da gibt. Und das sind so, mit solchen Dingen kann man sich tatsächlich gut beschäftigen, ehrlicherweise. Und da kommen auch spannende Dinge bei raus. Aber das ist halt, und deswegen kommt da dein Minority Report wieder, das ist halt schon auch ein bisschen was für die Zukunft, ehrlicherweise. Aber der Weg geht schon dahin. Ja? Also sich Gedanken machen, wie kann man sowas auch gegebenenfalls für einen Rettungsdienstbedarfsplan eben sinnvoll nutzen, solche Daten, um eben klar sagen zu können, wo wird was gebraucht an Ressourcen. Ja? Das ist so ein bisschen unser Betätigungsfeld, was das angeht.
Ja. Ja, wer sich das nicht vorstellen kann, also ich meine, so viel Wissenschaft braucht es da nicht, um zu erkennen, dass es sich wahrscheinlich lohnt, 1, 2, 3 RTWs samstagnachts ins Kneipenviertel zu stellen.
Ja, da hast du recht, aber das sind ja die offensichtlichen Dinge. Es geht ja mehr um die, ich sag mal, wer hätte gedacht, dass wir jeden Sonntag um 17 Uhr irgendwie vermehrt Schlaganfälle in der So-und-So-Straße haben. Ja, also könnte ja ein Ergebnis sein. Ja, also klar,
ich meine, es ist auf alle Fälle wahnsinnig spannend. Also sowas vorauszusagen, schon interessant. Ich denke, gerade kardiologische oder vielleicht noch ein bisschen einfacher gefasst, vielleicht so der typische Kollaps, der wird sich ja wahrscheinlich schon im August, Juli, August häufen und vielleicht in Stadtteilen mit einer gewissen Bebauung, die vielleicht nicht gut isoliert sind, ja, ne, wo viele ältere Menschen wohnen. Also das ist auf alle Fälle etwas, was ich sehr, sehr spannend finde. Auch wenn ich dann gucken würde, dass ich Samstagnacht frei habe, weil ich weiß, was da rauskommt.
Ja, ja, gut, das stimmt natürlich, ja.
Noch was, was mir so ins Auge gestoßen ist, ist der Rescue-Copter.
Ja, ist auch, muss man jetzt klar sagen, ist ein Forschungsprojekt, ehrlicherweise, wo wir uns daran beteiligt haben. Aber ich meine, ist auch jetzt irgendwie nicht verwunderlich, ist ja auch irgendwie eine dieser neueren Technologien, dass man Drohnen irgendwie meint, für alles einsetzen können zu müssen und zu wollen. Es mag ja auch an der einen oder anderen Stelle wirklich sinnvoll sein können. Ja, und da ist eben auch die Frage, ist es sinnvoll, auch präklinisch, auch für medizinische Einsätze irgendwie Drohnen in irgendeiner Form zu nutzen. Die Idee war halt, man hat vielleicht einen entlegenen Einsatzort, wo eben Rettungsmittel gar nicht so schnell da sind, aber vielleicht gibt es einen Ersthelfer vor Ort, weil wir ihn vielleicht durch unsere App schon dahin alarmiert haben oder aus welchen Gründen auch immer. Und können wir den Ersthelfer vor Ort unterstützen, indem wir ihm vielleicht per Drohne irgendwelche Medikamente zusenden oder vielleicht ein Defi. Ja, wir können ja auch ein AED beispielsweise über so eine Drohne irgendwo hin entsenden. Und das sind einfach so Dinge, die man vielleicht eben durch sowas abdecken kann. Ja, aber sowas muss man auch dazu sagen, das steckt halt echt in den Kinderschuhen noch. Ne? Also das sind Machbarkeitsdinge, ja, ob das überhaupt geht und ob das sinnvoll ist. Und das muss man sich auch einfach, also in einem urban geprägten Bereich macht das eben vielleicht keinen Sinn, ne? sowas zu tun. Aber in sehr entlegenen Bereichen kann das durchaus sinnvoll sein, sowas zu machen. Aber genau, das sind so Dinge, mit denen wir uns da beschäftigen.
Auf jeden Fall auch wiederum ein sehr spannendes Projekt. Ne? Also ich denke jetzt an die Großschadenslage und da macht es vielleicht schon Sinn, eine Drohne da zu haben, die einfach mal einen großen Überblick, einen Film oder ein Foto macht, dass man ein Bild von der Einsatzstelle kriegt oder ja klar, der Halbautomat oder der Vollautomat für einen Ersthelfer, das wäre natürlich eine coole Sache, wenn er nicht vor Schreck wegrennt, wenn das Ding kommt.
Ja, das stimmt. Ja, genau.
Ja. Wir wollen ein bisschen respektvoll sein mit deiner Zeit. Wir haben schon ein bisschen überzogen. Gibt es etwas, was dir noch ganz wichtig ist, was du noch loswerden möchtest? Also wir haben jetzt schon festgestellt, diese Telenot als Geschichte ist doch etwas, was es sich lohnt anzugucken. Und einen qualifizierten Telefonjoker ist, glaube ich, sehr, sehr wertvoll. Und gibt es etwas, was wir noch nicht angesprochen haben?
Nee, also das, ich glaube, wir haben sehr umfassend über alles auch reden können, wofür ich euch auch sehr dankbar bin tatsächlich, dass ich so das auch sehr umfassend hier irgendwie einfach darstellen konnte, was mir auch wichtig ist. Und das wäre auch sozusagen auch mein Appell, so einem System wirklich offen zu begegnen. Ja, auch wenn man keine Erfahrung hat mit Telenotarzt und also weiß ich auch aus der Erfahrung, alles, was neu ist, ist nicht immer gleich gut. Ja, das mag auch so sein, aber ich möchte einfach sozusagen auch aus meiner Erfahrung heraus dafür plädieren, dass man offen sozusagen so einem System begegnet, weil ich glaube, dass es doch sehr hilfreich für alle Beteiligten sein kann und insbesondere dann auch im Sinn des Patienten dazu führt, dass man Patienten wirklich auch unter Umständen damit besser oder halt wirklich auch adäquat versorgen zu können. Also insofern, das wäre so, wenn du mich fragst, was mir wichtig ist, das ist mir in der Tat wichtig, ja, dass man eben nicht sozusagen irgendwie Angst vor sowas hat, nur weil es irgendwie neu ist und weil es irgendwie vielleicht technisch geprägt ist, sondern dass man irgendwie offen mit sowas umgeht und einfach versucht, es zu nutzen. Ja, das ist mir wichtig.
Wenn unsere Hörer mehr über euch hören wollen, wo findet man euch? Oder mehr über euch wissen wollen.
So. Genau, das Einfachste ist tatsächlich unsere Homepage, das ist auch relativ einfach, telenotarzt.de. Das ist sozusagen unsere Homebase dann im Internet und von da aus findet ihr uns dann auch entsprechend bei Instagram und wo auch immer ihr uns gerne folgen möchtet.
Ja, total klasse. Frank, fällt dir noch was ein?
Ja, ich bin total gespannt aufs Telenotarzt-System. Wir werden ja in Baden-Württemberg, werden ja Freiburg und Ludwigsburg Modellregionen werden. Also früher oder später soll es ja flächendeckend kommen in Baden-Württemberg. Das heißt, man wird sich mit dem Thema beschäftigen müssen zwangsläufig und es könnte ein interessanter Prozess werden, der, glaube ich, auch viele Möglichkeiten mit sich bringt.
Dann werden wir Indianerland mit Telefonjoker.
Genau.
Ja, Freddy, vielen Dank. Cool, danke für deine Zeit und für die ausführliche Erklärung und dass du unsere Fragen beantwortet hast und deine Geduld. Und schön, dass du da warst.
Sehr gerne, ich habe mich sehr gefreut und auch nochmal meinen Dank an euch. Alles Gute und bis bald.
Schöne Grüße übrigens nach Aachen, die einzige Stadt, wo Kölner und Düsseldorfer gemeinsam Bier trinken können.
Muss ich das kommentieren? Nein, aber ich richte die Grüße sehr gerne aus hier, ja.
Alles klar, vielen Dank.
Danke.